Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Folge Per Anhalter durch die Zukunft mit mir, wie immer, der liebe André.
Moin, moin da draußen.
Ja, mein Name ist Alex. Ja, wir melden uns nach einer langen Pause zurück, beziehungsweise, na gut, wir haben jetzt gerade die neue Folge hochgeladen, nach über 3 Monaten. André, was ist da passiert?
Ja, das muss man verstehen, ne? Es gibt ja so ein, wie nennt man das nochmal richtig? Real Life, genau.
Der Urknall.
Ja, so, der Urknall. Das hängt alles miteinander ja zusammen. Passiert ja auch im Real Life, habe ich gehört. Sagt man zumindest so. Und da kam das Real Life einfach mal dazwischen und hat einfach mal die Zeit geschoben für uns. Aber wir sagten dann, jetzt muss es wieder sein. Die Welt da draußen braucht uns. Und deswegen haben wir wieder angefangen, genau, bei der
Sache. Muss über die wichtigen Dinge gesprochen
genau,
werden.
Genau, genau so ist es nämlich.
So, also, Animes, André. Wir haben eben ganz kurz über Animes gesprochen. Wir empfehlen uns ja immer gegenseitig Dinge. Und um es einmal anzuschließen, ich habe mit dem Anime Solo Leveling jetzt angefangen. Und ich war echt lange skeptisch, weil so von dem Gesehenen, von den Trailern, also wenn es eine Sache gibt in Animes, die mich wirklich inzwischen abstößt, also wo ich wirklich einen Brechreiz bekomme, dann sind es irgendwie so 12-jährige, unreflektierte männliche Hauptcharaktere, die irgendwie random so ein Harem aufbauen. Es ist alles einfach nur, also es ist einfach, das Konzept von solchen Animes ist, es wendet sich an, ohne das jetzt verwerflich zu meinen, aber an Loser.
Wie kann man das verwerflich meinen?
Ja, genau, wie kann man das böse machen? Nein, aber wirklich so, hey, du bist irgendwie ein ungepflegter, stinkender, dummer 12-Jähriger, der keine Freunde und Freundin hat. Und plötzlich, wie durch ein Wunder, kriegst du irgendeine geheime Macht und wirst super stark und alle Frauen stehen plötzlich auf dich. Und ey, wenn ich nochmal so eine Scheiße in meinem Leben sehen muss, echt, ich verkrafte diesen Quatsch einfach nicht.
Also war bei mir ab meinem 18. Lebensjahr genauso. Also wieso, ja.
Nee, also ne, wie gesagt, natürlich versteht man, an was für an junge Leute sich diese Animes halt richten und so weiter, aber irgendwann ist es halt auch so lächerlich, dass ich wirklich so einen Brechreiz davon kriege.
Das ist einfach die Masse, ne? Wie oft man das halt sieht in verschiedenen.
Ja, genau, es verkauft sich halt gut, ne? Und man spricht halt eben auch, ich denke mal, die größte Anime-Gruppe an. Ne?
Also ja, die Community dahinter ist mit die größte auf jeden Fall, würde ich jetzt auch sagen.
Ja, aber wie gesagt, so, ne, man sieht das inzwischen natürlich anders als jetzt vielleicht noch vor 10 Jahren oder so, wo man selbst noch irgendwie ein junger Dude war. Aber inzwischen denke ich mir echt so, ich kann mir sowas nicht mehr geben. Ich kann meine Zeit nicht mehr für so einen Quatsch opfern. Aber Solo-Leveling, reingucken, ich dachte halt, das wäre genau so ein Anime. Mhm. Aber turns out, also ich bin erst ein paar Folgen drin, ist geil. Also ist cool, ist kein Isekai. Also ich dachte auch, das wäre so ein Ding, wo der Protagonist irgendwie random in so eine Fantasy-Welt kommt, ne, und plötzlich, wie gesagt, so vom, also es ist schon von Zero to Hero so mäßig, ja, ne, also das auf jeden Fall. Aber es ist nicht so anstrengend. Also es ist nicht so, dass ich mir die ganze Zeit den Kopf schüttel und mich so eincringe und denke, oh mein Gott. Sondern es ist recht spannend gemacht, es ist sehr brutal, es ist sehr, ja, schon teilweise unerwartet. Und es ist auf jeden Fall so, dass ich sage, hey, ist interessant, würde ich mal weitergucken.
Ist es ein Anime, der bereits abgeschlossen ist? Weißt du das? Oder?
Nee, der läuft gerade aktuell ganz frisch. Also der wird auch auf Deutsch übersetzt parallel. Ne? Ich glaube, die deutschen Folgen hängen so ein bisschen hinterher, aber ich habe jetzt auf Deutsch geguckt. Mhm.
Kannst du auch von der Synchro her empfehlen? Klingt gut, ist gut.
Ja, also wie gesagt, es ist jetzt für mich kein Anime, wo ich sage, das ist das Geilste, was ich je gesehen habe. Auf keinen Fall. Aber es ist zumindest so, dass ich so durch Trailer einen anderen Eindruck bekommen hatte und ich dann von mehreren Leuten so ein bisschen überredet wurde und dem dann doch mal eine Chance gegeben habe und dann gesagt habe, alles klar. Aber können wir einmal ganz kurz drüber reden, dass die, es klingt so ein bisschen racist, aber die Japaner, nein, also Leute, die Animes machen, die können keine Trailer machen.
Ich wollte es gerade ansprechen, dass du dir ein Urteil über ein Anime bildest von einem Anime-Trailer. Ich finde Anime-Trailer, da hat mich noch kein Anime-Trailer abgeholt.
Nie.
Noch nie. Die sind so.
Niemals in der Geschichte gab es einen guten Anime-Trailer. Also mir fallen 2 ein, wo ich sage, die sind ganz gut. Oder eigentlich nur einer, und zwar der von Chainsaw Man. Der war tatsächlich geil. Aber generell ist das ja, also was ja so ein Ding ist, was ich auch schrecklich finde, ist, in Animes sind ja diese Pop-Songs so ein Ding, ne? Also Intros. Ja. Ne? Intros sind ein Ding, da gibt es ja wirklich so eine Industrie hinter, die dann quasi so Anime-Intros-Songs machen. Und mir ist halt aufgefallen, dass die Trailer, die sind quasi genau das Gleiche. Die sind einfach eine Werbung für diesen Song.
Ja, genau.
Und deswegen fühlen sich diese Trailer auch einfach so kacke an. Weil du denkst halt nicht, also du bist halt so, Trailer gewöhnt von irgendwie geilen Serien, Alter, von irgendwelchen geilen Filmen, Mr. Robot, richtig gute Sachen. Und dann kommt halt ein Anime-Trailer und es ist einfach nur lächerlich. Du hast einen Popsong, der im Hintergrund läuft und du denkst einfach so, ich will das jetzt nicht sehen. So, also es ist einfach, es in mir erzeugt das eher so eine Übelkeit. Aber das ist einfach so die Industrie, weil die einfach so die so Popsongs irgendwie quasi werben wollen. Und ja, ist schade.
Ja, also ich muss aber auch sagen, denn wenn wir jetzt schon bei Trailers an sich sind, muss ich aber auch sagen, dass ich finde Trailer von aktuellen Filmen, wie Trailer gemacht werden, ne? Also ich verstehe nicht, die sind nie geil. Ich habe voll das Problem, ja, einen Trailer zu gucken und danach den Film zu gucken. Weil wenn ich den Trailer gucke, dann spoilern die wichtigsten und geilsten Momente in den Film immer. Die nehmen aus einem Film komplett die Spannung raus, weil sie schon zeigen, ja, keine Ahnung, der hat einen Schwertkampf gegen diesen Typen irgendwann noch, ne? Das kommt in dem Trailer schon drin vor. Du siehst am Anfang, dass sie recht früh im Film dann irgendwie schon einen Schwertkampf haben und du weißt schon, ja okay, ich habe auch schon gesehen, die werden doch irgendwo anders kämpfen. Jetzt, das wird hier wohl unentschieden auseinandergehen, weil beide ja noch bis dahin überleben müssen oder sowas, weißt du? Die nehmen aus Momenten total Spannungsmomente raus. Ja, es wird viel gespoilert, das stimmt schon. Später siehst du schon, dass irgendwelche sich küssen und zusammenkommen und du siehst schon, wo das Endfinal-Battle oder sowas stattfindet. Alles siehst du im Trailer schon.
Ja. Das ist, ist immer ein bisschen die Frage. Also ich bin ganz bei dir. Ich würde sagen, es gibt auch Filme und Serien, wo es nicht so schlimm ist, wenn schon, sage ich mal, so die Story-Arc gezeigt wird. Einfach weil es nicht der Anspruch hat, sage ich mal, jetzt irgendwie mysteriös zu sein mit vielen Wendungen und so, ne, so ein paar Snippets. Trotzdem bin ich generell ganz bei dir. Also ne, ein richtig guter Trailer. Es gibt so, also ne, Mr. Robot, müssen wir mal eine eigene Folge drüber machen. So weit will ich nicht ausholen. Ja. Aber es gibt einen Fanmade-Trailer von Mr. Robot. Das ist immer der, den ich allen Leuten schicke, wenn ich sage, ey Leute, guck mal Mr. Robot. Und wenn man diesen Trailer schaut, man checkt gar nichts. Man checkt gar nichts, aber es ist trotzdem super interessant und catchy. Und du weißt nicht, worum es geht. Es ist super psychedelisch, es ist super abgefahren irgendwie. Und du denkst einfach nur, what the fuck? Aber das macht Bock auf die Serie, weil es so wenig verrät, weißt du, wie ich meine? Also es ist einfach interessant, genau. Und irgendwie so. Man hat ganz viele Fragezeichen und das ist ja geil, weil man hat Fragezeichen und die will man klären und deswegen guckt man sich das an.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich würde, also für Serien, finde ich, funktioniert das auch ab und zu ganz gut, muss ich sagen. Für Filme ist es eher sehr, sehr problematisch, weil sie halt sehr, sehr viel.
Ja, also, weil sie kürzer
genau, sind. Genau, ne? So, also in Serien hast du ja unter Umständen Folgen, die eine Stunde gehen und dann hast du davon 8 Folgen. So, wenn du aus diesen 8 Folgen dann, also auch 8 Stunden, irgendwo kleine Snippets rausnimmst, dann erinnert man sich nicht so schnell wieder daran, wenn man erstmal in die Folgen reinschaut. Aber beim Film, der halt nur 1,5 bis 2 Stunden geht und du da eine Menge rausschneidest, das hast du halt noch im Kopf, also über die kurze Zeit. Ja, so. Und das ist halt das Problematische an der Sache. Ich finde, man sollte eigentlich einen Trailer so machen, dass man gar nichts nimmt aus diesem, was bereits produziert und gemacht ist, sondern stattdessen so ein Intro, weißt du? So ein anteasendes Intro für diesen Film macht einfach. Da muss ja gar nicht viel drin sein, vielleicht auch nur Personen, die irgendwo sitzt auf einem Stein, darüber erzählt und sowas, die Kamera geht langsam irgendwie im düsteren Moment einfach nur auf diese Person zu und bam, es muss am Ende nur so ein anreizenden Moment
aber haben. Das gibt's ja, das sind ja so Teaser-Trailers, das gibt's auch.
Ja, genau.
Also viele Filme haben erst einen Teaser und dann noch einen richtigen Trailer. Genau. Und die Teaser sind so ein bisschen, was du gerade meinst.
Die Teaser sind gefühlt immer die Trailer der Trailer.
Ey, aber was mir auch noch einfällt, auch eine ganz, also ne, wenn wir schon bei Trailer sind, ne? Eine ganz komische Entwicklung sind Game-Trailer. Ist mir ganz oft aufgefallen, wenn man irgendwie so Game Awards, ne, wo viele neue Spiele angekündigt werden und so weiter. Ne? Also gucke ich mir immer richtig gerne an. So. Ich liebe das einfach so, diese neuen. Ich bin ein großer Trailer-Fan, weißt ja, kennst mich. Ne?
Natürlich, klar.
Wenn wir uns sehen, gucken wir uns erstmal oder zeigen uns erstmal gegenseitig irgendwelche geilen neuen Games, Spiele, Games und Spiele. Und Serien, Filme und so weiter. Und eine ganz komische Entwicklung, was ich auch bis heute nicht verstehe, so in den letzten Jahren bei Games. Du hast ein richtig geiles Game, ne? Sagen wir mal irgendwie ein Dark Souls-Klon, irgendwas Ritter, irgendwas Heftiges so. Und dann läuft einfach im Trailer so Hip-Hop. Und du denkst so, Leute, haben wir hier ein unterschiedliches Verständnis von dem, was ein Trailer machen soll? wo man sofort weiß, da ist einfach eine Agentur, die weiß, ey, ne, hier irgendwie 16-Jährige, das ist die größte Zielgruppe, dann nimmt man irgendeinen Hip-Hop-Song von TikTok, einfach quasi, man kombiniert so Elemente, Action-Szenen mit etwas anderem, was auch beliebt ist, irgendwie so irgendein Hip-Hop-Song, der gerade viral ist, so, ne? Ja, genau. Aber die Kombo davon ist so scheiße, dass ich mir wirklich, also ich würde einfach danach dieses Spiel nicht mehr spielen, weil ich mir denke, Digga, das kann es doch nicht sein. Das Gameplay sieht richtig fett aus, richtig krass. Also stell dir mal Dark Souls vor, so, ne? Und stell dir jetzt aber mal vor, du hast ja diese Dark Souls, die Musik ist ja sehr, dieses Orchester, Alter, das ist so geil, ja, ne? Richtig Filmmusik, ja, ja. Episch, so, ne? Aber stell dir mal vor, das nimmst du jetzt weg. Im Trailer hast du Dark Souls Elden Ring Gameplay und packst dann einfach so Hip-Hop oder Cloud-Rap drunter und denkst so, ey, was passiert hier denn jetzt?
Ich meine, bei Dark Souls passt alles, muss ich sagen, ne, es ist einfach, aber ja, ich weiß, was du meinst.
So gut.
Es nimmt die totale Atmosphäre halt raus und dadurch leben halt
es macht die Atmosphäre
viele kaputt. Spiele halt so. Und Musik ist halt, ne, durch den Gehörsinn, ist es halt eine wichtige Sache, womit du versuchst, diesen Sinn ja zu triggern, auf genau die gleiche Art und Weise, wie du es visuell mit dem Spiel versuchst. Und das schaffen sie oft nicht gut miteinander zu kombinieren in diesen ganzen Trailers und so. Bin ich voll bei dir.
Also ich finde auch so komisch, also wie gesagt, ich glaube, das ist halt eine Werbeagentur, die dann diese Entscheidung trifft. Mhm. Ne? Und die hat dann wahrscheinlich so Metriken, ne? Das ist einfach ein super viraler Song, kombiniert mit unserem Spiel gleich Erfolg. Aber da merkt man einfach, die sind so disconnected von eigentlich was. Genau, die sind so disconnected von dem, was eigentlich so geile Games ausmachen. Also auch, wie geil zum Beispiel auch die Cyberpunk-Trailer waren und so weiter und so weiter. Und sich vorzustellen, dass man das jetzt rausnimmt und da einfach so ein Hip-Hop-Song drunter macht, einfach weil es so, ja, ne, TikTok, haha, so. Ey, sorry.
Ja, da habe ich auch lustigerweise auch letztens was von Jan Böhmermann geguckt, wo sie durchgingen, nämlich was eigentlich im Fernsehen so läuft und wie generiert das ganze Zeug ist, was im Fernsehen halt läuft. Wie viele Kochshows es gibt, wie viele Krimishows es gibt, wie die komplett gleich aufgebaut sind, alle sowas, weißt du? Es gibt halt, darüber berichten auch gerade einige andere Dinge, ist halt, dass es alles so generativ einfach nur ist, weil sie wissen, dass dieses Konzept halt funktioniert. Und das machen sie bei Filmen auch so, das machen sie bei den Trailer-Entwicklungen auch so. Und ich glaube, die müssen irgendwann jetzt verstehen, dass man sowas Eigenes von denen haben möchte, dass man nicht dieses Standard generiert haben möchte, sondern dass man halt irgendwas Individuelles von denen haben möchte.
Ja, genau, aber der Trend geht davon wieder weg, ne? Also ich bin ganz bei dir. Ich habe das Gefühl, die letzten Jahre waren im Fernsehen so bei Games auch viel, so es wird viel gestreamlined, ne? Das ist ja auch so das Problem von EA, von Ubisoft. Es wird quasi immer die gleiche Formel neu angewendet. Genau. Ne? Jedes richtig. FIFA ist gleich, jedes Call of Duty ist gleich und so weiter und so weiter. Das hat eine Zeit lang funktioniert, glaube ich. Aber ich glaube, inzwischen merken immer mehr Leute, ey, das ist doch scheiße. Und wir wollen das doch nicht haben. Und deswegen sind ja auch gerade so viele Indie-Spiele oder ich sag mal so Spiele, wo man nicht gedacht hätte, dass sie so big werden, einfach ein Ding irgendwie, weil die einfach so vielleicht auch was Bestehendes nehmen, aber auch einfach geil und neu.
Genau, genau. So, also ne? Die Community merkt das, aber die Leute, die das entwickeln, die Großen, die scheinen da noch nicht so ganz abgeholt worden zu sein, so habe ich ein bisschen das nicht Gefühl. So. Ne? Also ich meine, sie müssen es ja an ihren Zahlen irgendwie merken und an den Shit-Kommentaren, die halt so dann kommen, so oder
Kritik. Aber vielleicht ist es auch gar nicht schlimm. Also vielleicht ist es ja auch einfach gut, wenn eine Firma wie Ubisoft einfach irrelevanter wird. Also, ohne das Böse zu meinen, aber...
Naja, ich sehe es...
Dann ist es halt so.
Ja, verstehe ich, aber ich sehe es halt so. Diese Firma Ubisoft oder EA oder was weiß ich, was für schöne große Unternehmen es da draußen gibt, ist ja... Die haben ja eine Menge Ressourcen. Und ich finde es natürlich ganz geil, wenn die Ressourcen einfach genauso geil anwenden würden, wie die kleinen Indie-Studios, die halt wenig Ressourcen haben, so ein Spiel zu machen. Ich finde das super, dass so viele kleine Games gerade aufkommen, die halt auch richtig cool sind. Aber stell dir vor, man würde sowas machen, noch im ganz großen Maße mal wieder, weißt du? Einfach so eine richtig geile Spielidee nehmen und mit den Ressourcen von so einem riesigen Studio dann und dann sowas richtig Krasses daraus machen, was dann entstehen könnte, weißt du? Deswegen finde ich es so schade eigentlich, dass diese großen Unternehmen überhaupt nicht so, also ich meine, die müssen ja nach ihren Zahlen da entscheiden. So. Aber ich meine, gefühlt sinken diese Unternehmen halt danach, wie sie halt Spiele entwickeln und wie viele Leute da jetzt diese Spiele noch spielen wirklich. Und das größte Problem sehe ich, die bleiben ja nicht mehr konstant. Also die neuen Spiele und so, die von denen rauskommen, die haben ja auch immer mehr Bugs, habe ich das Gefühl. Also und auch alte, wo ich mir denke, so...
Es ist einfach ein normales Produkt, wo einfach die Kosten minimieren und die Reichweite maximieren, quasi um jeden Preis. So.
Ja, genau.
Es zählt ja auch gar nicht mehr, sondern es zählt ja wirklich nur, also das merke ich auch bei so Spielen wie Assassin's Creed oder so. Es ist einfach inzwischen so, das ist für mich auch so wie Marvel-Filme. Es ist ja super beliebt. Die Leute kaufen es. Also ich kenne auch einige Leute, die richtig auf Assassin's Creed abgehen. Mhm. Aber es ist, für mich wird es einfach so, aber vielleicht sind wir auch einfach nicht mehr die Zielgruppe, sondern vielleicht, ne, sind es einfach so vielleicht auch eher junge Leute, die noch voll auf sowas abfahren, die eben vielleicht nicht so eine Tiefe von einem Spiel erwarten, sondern einfach, es muss glitzern, es muss leuchten, es muss scheppern so und vielleicht funktioniert das. Aber bei Ubisoft, ich werde nie vergessen, ich habe vor ein paar Jahren mal so ein Doku über Ubisoft gesehen. Mhm. Ne? No Front. die sind halt so im Studio rumgegangen. Ey, ich konnte nicht anders als mir denken, jeder Mitarbeiter da sieht aus, als wenn der nicht zocken würde. Weißt du, wie ich meine? Das ist wirklich nicht böse gemeint, aber das waren alles Leute, die hatten super gute Noten, die hatten safe einen guten Abschluss, die sind vielleicht über Mami und Papi an den Job gekommen, so, wow, Ubisoft, wir sind Programmierer, so. Das sind bestimmt auch gute Programmierer. Aber keiner von denen sah aus wie so ein richtiger Nerd. Weißt du, wie ich meine? Also wirklich so wenn also du
keiner irgendwie... Keiner mit Erfahrung fürs Produkt selbst, um zu wissen, worauf
es ankommt. Ja, also beispielsweise, ne, es gibt auch eine Doku über CD Projekt Red, so, ne? Und inzwischen Cyberpunk ist ja wieder saugeil, bababa, will ich gar nicht aufmachen. Aber das sind Leute, wenn du da eine Doku siehst, du weißt, ey, die zocken Pad and Paper, Alter. Die zocken von morgens bis abends irgendwelche Games und machen sonst was. Das siehst du sofort. Mhm. So, ne? Bei Ubisoft, wie gesagt, das sieht aus, als wenn das alles so richtig gute Absolventen aus der Uni oder sonst was, gute Noten, gute Programmierer. Aber die haben einfach nicht so, das sind einfach keine Gamer. Und so fühlen sich halt auch die Spiele an. Also die haben irgendwie so gefühlt eine Checkliste von dem, was sie machen, sind vielleicht auch gar nicht schlecht in dem, was sie machen, aber ich finde, da ist keine Seele mehr drin, da ist kein Herz mehr drin, wo ich sage, yes.
Also es gibt verschiedene Dinge jetzt, also zuerst auf diesem Punkt, dass mehr Bling-Bling, mehr Farben als mögliche drin ist, das kommt immer darauf an, welche Community man ansprechen möchte. Das ist ein Strategiespiel oder ähnliches jetzt nicht so wichtig, aber für Spiele, die jetzt jüngere Leute mehr spielen, wie halt zum Beispiel League of Legends oder sowas, da merkst du bei jedem neuen Champion, der rauskommt, das ist noch mehr Dashen, das ist noch mehr Farbe, das ist noch mehr Glitzer, das ist immer mehr habe ich so Gefühl, immer mehr so Anime, in den sie das Ganze reinschifft. Und dann gibt es halt, also ich habe jetzt viele Assassin's Creed Spiele, habe ich dann nochmal gespielt, so, auch im fortlaufenden. Ich hatte hier Origins, habe ich nochmal gespielt, was da hier in der Wüste ist. Ich hoffe, das heißt Origins. Auch Valhalla auch nochmal gespielt dann später. Und ich muss sagen, es ist zum einen genau wie du sagst, es wirkt alles so ultra gleich nach irgendeinem Konzept einfach nur aufgebaut. Und alles fühlt sich gleich an, was du machst. Also es ist nicht in jeder Mission, ist keine große Veränderung drin. So. Früher war das nochmal spannend. Und sie versuchten jetzt immer mehr verschiedene Kampftechniken irgendwie ein bisschen umzumodeln und sowas. Aber das Gefühl habe ich noch nicht so dabei. Jetzt haben sie aber angekündigt, dass sie ja für Assassin's Creed, und das finde ich aber ganz gut, ja jetzt das spezialisieren wollen. Auf Leute, die sagen, ich möchte eine Solo-Kampagne haben, ein Assassin's Creed für wir wollen das gerne kooperativ spielen, ein Assassin's Creed für Open World oder sowas. Also sehr benutzerdefiniert zugeschnitten wollen sie ja jetzt so die Spiele entwickeln. Das finde ich super interessant. Ich habe super Bock auf dieses kooperative Assassin's Creed. Das klingt für mich sehr interessant und ich bin sehr gespannt, wie sie das machen. Und unter Umständen würde ich mir das auch holen. Also ich gebe da den auch immer gerne mal die Chance.
Assassin's Creed war eins der Spiele, die ich damals, als es rauskam, da war ich noch ein junger Stümper. Das war geile Scheiße. Das kann man nicht anders sagen. Der erste Teil, ich habe damals den Trailer gesehen und ey, ich habe mir da als junger Dude, das war für mich, das war, ey, ich habe mir da auf einen gehobelt. Also, das war einfach so, wow, Alter, ich werde nie wissen, mit diesem Song von Massive Attack damals, dieser erste Trailer von dem ersten Assassin's Creed, ey, wie der dann diesen Anschlag da, das war so geil.
Ja.
Und das Spiel war auch richtig solide für die Zeit.
Ja, ja, super. Ne?
Aber inzwischen super gestreamlined und ich habe einfach so wenig Hoffnung bei Studios eben wie Ubisoft. Das ist einfach das Problem. Ey, aber ich bin ganz bei dir. Wenn die sagen, wir machen nochmal ein neues Konzept, wir machen das nochmal geil, die Ressourcen haben sie ja in der Theorie.
Mhm.
Sie brauchen halt nur jemanden in einer Entscheidungsposition, der auch sagt, let's do it.
Ja, jemand mit der richtigen Vision halt, ne, wo das Ganze hin soll.
So. Aber man könnte so viel da rausholen. Also
ja,
das Franchise Assassin's Creed, was mich da zum Beispiel auch immer nie abgeholt hat, war dieses ganze Zeitreise-Ding mit diesem, ne, dass das irgendwie immer ein Dude in der Jetzt-Welt ist, der dann sich in irgendeinen Computer einloggt und dann quasi das von damals
spielt. Mit dem Animus, so, ja, ich bin ganz bei dir.
Ja, wirklich, lass das raus. Wirklich, was soll dieser Quatsch? Das juckt niemanden. Ich kenne keine Person, die sagt, das ist irgendwie eine geile Storyline, sondern du willst ja, wenn du ein Spiel spielst, dann willst du ja die Person zu der Zeit sein und nicht ein Typ in der Jetztzeit, der das spielt. So. Das einmal komplett streichen und dann irgendwie so ein Kampfsystem. Stell dir mal vor, wie in so einem Souls-Spiel oder so. Also wo jeder Schlag richtig wuchtig ist, so richtig geil programmiert und das einfach mit so einer richtig tiefgehenden, spannenden, undurchsichtigen Story, wo man wirklich nach und nach, das ist ja auch das Ding, ich habe mich da auch mit einem Freund drüber unterhalten, Open-World-Games, ich liebe Open-World-Games, aber sie werden immer unattraktiver. Ne? Und du hast, es gibt ja ganz viele verschiedene Typen, sage ich mal. Und Assassin's Creed, ne, auch Origins, ist ja mehr Open World geworden. Das ist ja wirklich so dieses Standard, du hast Punkte auf der Karte, die du einfach abarbeitest. Du machst immer und immer wieder das Gleiche. Es ist eigentlich immer das Gleiche wieder. Dann gibt es halt qualitativere Entwicklung davon, nehmen wir mal Witcher. Da hast du zwar auch Punkte auf der Karte, eine riesige Open World, aber da hast du immer noch so, wenn du zu so einem Punkt gehst, weißt du noch nicht wirklich, was dich erwartet.
Ja, das stimmt.
Plötzlich bist du in irgendeiner geilen Quest verwickelt und denkst dir, holy shit, das ist richtig nice. Und dann hast du halt meiner Meinung nach beste Konzept, wie eben ein Zelda, wie eben ein Elden Ring. Du hast keine Punkte auf der Karte. Du bist komplett frei, wo du hingehst und es passieren einfach Dinge. Du erwartest nichts und es passiert einfach irgendwas. Das ist die Art von Open World, die ich jetzt so richtig in den letzten Jahren lieben gelernt habe. Weißt du, wo man einfach drauf losgeht? Man weiß nicht, was einen erwartet. Es ist wie ein echtes Abenteuer. Hinter jeder Ecke kann irgendwas passieren. Du weißt aber eben nicht, ah, guck mal, da ist jetzt ein Marker. Das ist eine Quest vom Typ B. So, ne? Sondern einfach, du hast keine Ahnung und lässt einfach dich überraschen und kannst selbst entscheiden, in welchem Umfang du diese Open World, sag ich mal, annimmst. Also
das finde ich geil. Ich habe ja auch ein großes Beispiel, was ja anscheinend, ich habe es nicht gespielt, aber was immer wieder aufgerufen wird, ist Red Dead Redemption 2, dass das ja richtig geiles Open World System da gestaltet haben soll. Ja. Ist das so, dass es da auch ganz frei ist oder werden da Sachen markiert schon? Ich glaube, die werden da markiert, ne?
Die werden auch markiert. Aber da ist es dann ähnlich wie, also wie man es auch aus GTA kennt oder auch aus dem Witcher oder auch Cyberpunk, diese Punkte, die da sind, die haben eine andere Qualität.
Mhm.
Also du hast schon dieses Abarbeiten, du hast aber auch viel, was eben nicht markiert ist, was random einfach passiert.
Mhm.
Und es ist eben nicht immer das Gleiche, sondern es sind wirklich kohärente eigene Quests. So, natürlich gibt es Gameplay-Mechaniken, die sich wiederholen, ne, wo du dann irgendwas irgendwie, es gibt zum Beispiel dieses Jagen, ne, und dann jagst du unterschiedliche Tiere, so. Aber es ist eben nicht so, dass es dann langweilig ist, sondern es sind so richtig so teilweise so, ich sag mal, rare Tiere im Sinne von, die dann wie so kleine Bosse teilweise sind und so weiter und so weiter. Und das ist halt super spannend. Ne? Also es ist alles, es geht alles tiefer quasi. Ne? Es ist, also es, ich würde sagen, Red Dead Redemption ist auch so eine Typ 2 Open World, wo du eben so eine Mischung hast aus beiden.
Ja.
Aber da fühlt es sich eben nicht so auslaugend an, weil es wirklich immer wieder das Gleiche ist, sondern weil es eher so, es ist ein Navigationssystem, sagt dir schon, wo du hingehen kannst, aber da passieren dann geile Dinge.
Wie Witcher, du weißt ja nicht so genau, was an diesen Punkten
denn immer wirklich passiert. Wie Witcher, wie Cyberpunk,
und genau. Und halt da die Spannung oben, ja. Ja, das ist natürlich dann wirklich das, also ich meine, es ist ja auch in Ordnung, den Spielern zu zeigen, wo sie was Geiles finden, ne, und nicht zu wissen, was sie finden. Das ist natürlich auch ziemlich cool. Aber ich bin auch ganz bei dir. Also Open World finde ich auch ein bisschen anstrengend, einfach wirklich, auch in letzter Zeit. Und Open World technisch bei Assassin's Creed war das letzte, was mir da gefallen hatte, Assassin's Creed Black Flag. Aber auch schon nicht als Assassin's Creed-Spiel, sondern als Piratenspiel eigentlich. Und das war halt richtig geil. Und jetzt bringt Ubisoft 11 Jahre später Skull and Bones raus. Ein Spiel, worauf sich viele gefreut haben, weißt du? Und was das Geile an Assassin's Creed damals, Black Flag, nehmen wollte mit den Schiffskämpfen und allem Möglichen, das nehmen wollte und daraus was richtig Geiles machen wollte. Jeder dachte, oh cool, neue Open World, man kann überall hingehen, alles Mögliche, weil das ging ja alles damals schon, haben sie alles rausgenommen. Du hast nur diese Schiffskämpfe, die sollen halt recht spaßig sein, aber ich zahle nicht so viel Geld nur für Schiffskämpfe. Und das ist ganz schön repetitiv, was du da die ganze Zeit nur machst. Also das wird ja auf jeden Seiten gerade so ein bisschen zerlegt, leider. Aber die Idee dahinter war eigentlich so geil mal. Und da haben sie so wenig, 11 Jahre später jetzt draus gemacht. Wenn ich jetzt jemandem ein Spiel empfehlen sollte, würde ich Assassin's Creed Black Flag empfehlen. Also um Längen würde ich das dann mehr empfehlen als Skull and Bones derzeitig. So, und das ist doch komisch, dass nach 11 Jahren Entwicklung, also viele immer noch dieses Spiel von vor 11 Jahren.
Ich würde jeden eher Sea of Thieves empfehlen, bin ich ganz ehrlich.
Ja, okay, gut.
Weil das trifft eigentlich genau die Fantasie, auch wenn es so ein bisschen comic-grafisch ist, aber es hat all das, was das eigentlich ist. So.
Ja, gut, das ist aber nochmal eine ganz andere Form aber von Spielen. Ne? Das ist so ein Quatsch-Koop-Spiel, was du da machen kannst. Ein super geiles, also es ist wirklich zu empfehlen, keine Frage so. Anderes für so ein persönliches Spielerlebnis ist jetzt ein Spiel, das meine ich eher.
Es ist das, was ich eben gesagt habe. Es liegt an Ubisoft.
Ja.
Es ist egal, wie gut die Idee ist, die haben nicht die Entscheider in der hohen Position, die einfach diese kreative Vision rein, wie man das halt eben bei den Studios hat, wie Rockstar, ne, und so weiter, wo man einfach weiß, da sind Leute, Alter, die gucken und dann kommt was richtig Geiles raus. Sondern es sind wirklich Leute, die haben eine Checkliste, die sie erfüllen wollen, die verstehen aber nicht, was die Seele eines Spiels ausmacht. So, und dann, ja, ne, oh, Schiffskämpfe, geil, zack, fokussieren sich darauf, streichen alles andere und es ist wieder ein Flop, obwohl die Leute sich so doll drauf gefreut haben.
Ja.
So, obwohl sie die Ressourcen, ja, haben.
Genau.
Und deswegen habe ich auch einfach bei manchen Studios, ne, EA, Ubisoft, gar keine Hoffnung. Also null. Es ist wirklich, ich gucke mir das an, wenn was Neues kommt, keine Frage. Ne, ich gucke mir Reviews an, so, aber ich habe wirklich einfach, also ist meine Theorie, die haben einfach nicht die Entscheider, es liegt ja auch nicht irgendwie an den Entwicklern oder, ne,
nee, das glaub ich auch,
Creative-Leuten oder so, sondern es sind wirklich einfach ein paar Leute in mittleres Management oder noch ein bisschen höher, die dann wirklich so quasi die Entwicklung von diesem ganzen Spiel leiten, die einfach nicht die Vision haben eines Gamers, sondern einfach Anzugträger sind und dann kommt das eben
raus. Genau, das waren wahrscheinlich schon mal Leute, die vorher irgendwo in der Lebensmittelindustrie auch schon mal eine Managerposition hatten und die dann einfach jetzt extern dann dafür geholt wurden, damit man das Team, genau, nicht auseinanderreißt, das Entwicklerteam. Irgendwie sowas wird wahrscheinlich die Begründung sein. Ich weiß auch nicht.
Trotzdem bin ich immer noch der Meinung, dass die letzten 2 Jahre in der Gaming-Industrie jetzt so mit die besten überhaupt waren. Also dass, ja, das gerade rauskommt, gerade weil eben jetzt auch viele kleinere Studios oder nicht diese, eine Zeit lang war es ja wirklich so, ich würde sagen, so vor Corona war es wirklich so, da hattest du gefühlt diese paar großen Studios, ne, EA, Ubisoft und Co., da hatten wir wirklich so 2, 3 Jahre, die komplett enttäuschend waren. Da gab es so ein paar geile Sachen, aber wie oft kamen Spiele raus, wo man sich jahrelang drauf gefreut hat, was dann wirklich eine brachiale Enttäuschung, ja, war. Und dann irgendwie ging das plötzlich los, dass plötzlich kleinere Studios so richtige Banger rausgehauen haben. Und in dem Flow sind wir jetzt so ungefähr seit 2 Jahren, würde ich sagen.
Ja, genau, ne? Würde ich auch sagen.
Wo sich auch so ein bisschen die Meinung der Studios geschiftet hat. So, ne? Cyberpunk kommt raus, war super verbuggt, hat sau viel Kritik bekommen. Die haben aber 2,5 Jahre dieses Spiel noch gefixt und geil gemacht und ein übertrieben krankes Add-on rausgehauen. So. Wo viele sagen, ey, das ist eins der geilsten Add-ons, die jemals gemacht wurden. So. Geil. Also quasi das Konzept, was hier auch No Man's Sky hatte, so, ne? Ist rausgekommen, haben alle kritisiert und die haben jahrelang weiter dran gearbeitet.
Naja,
und gut. Das ist ja, sag ich mal.
Aber da ist ja auch nochmal ein Unterschied, dass einfach Funktion und Mechanik und alles Mögliche angepreist wurde da von No Man's Sky und nichts, ja, davon also, geliefert wurde. Cyberpunk, die hatten ja wesentlich geliefert, inzwischen, was sie versprochen haben, aber leider war es ja ein bisschen verbuggt halt, fand ich, so einfach nur.
Ich will die Tür nicht zu.
Ja, okay, aber
ich bin in dem Thema, ja, drin, ja, aber ich weiß, was du meinst, aber nichtsdestotrotz ist No Man's Sky super beliebt inzwischen.
Ja, das habe ich auch
und
schon
die Entwickler gehört. Werden, ich habe es ja auch vor nicht so langer Zeit angezockt, ein paar Tage, und es war richtig geil, es hat richtig Spaß gemacht so. Und die Entwickler sind inzwischen richtig beliebt, also die konnten komplett ihren Ruf quasi wiederherstellen, gerade weil sie das gemacht haben. Also es gibt jetzt in der Industrie quasi wirklich so die Sage, ah, machen sie das gleiche wie die von No Man's Sky. Das ist quasi Synonym für das Spiel retten inzwischen.
Ja.
So, ne? Und das ist einfach krass so, dass sie trotz aller Kritik weitergemacht haben. Und ich finde, das sieht man immer öfter, dass die Leute checken, hey, also es ist immer noch eine traurige Entwicklung, dass Spiele unfertig rauskommen,
ja,
verbuggt sind, sich super gut verkaufen, dann ein großer Haufen Shit ist. So. Klar ist es besser, wenn sie die dann noch fixen, als wenn sie es eben nicht machen. Aber trotzdem ist es schade, dass es immer noch so verbreitet ist. So, ja, die Spieler werden schon einfach so die Alpha-Tester werden. So, ne? Und das ist immer noch mehr.
Genau, das ist halt das große Problem, was ich sehe. Ich finde es sehr löblich, dass Leute, wenn sie ein Spiel rausbringen, ich meine, hängt auch ihr eigener Ruf dran, aber dass wenn sie ein Spiel rausbringen und es nicht funktioniert, so wie es funktionieren sollte, dass sie es halt noch reparieren. Ich meine, die Leute haben auch Geld dafür bezahlt, ne? In der Theorie ist es ein Service, den sie meiner Meinung nach bieten müssen. Aber ich finde es trotzdem gut, dass sie es auch machen. Es gibt ja andere Beispiele, The Day's Gone, die nicht unbedingt aus dem Spiel, was angepriest wurde, die nicht aus diesem Spiel, was sie angepriesen haben, das machen, sondern die es einfach fallen lassen dann und ihr Geld da eingenommen haben irgendwo.
Ja, ich glaube, inzwischen haben die ja irgendwie alles zurückgegeben und das Studio hat sich aufgelöst, dies, das, aber ja, ich weiß genau, was du meinst.
Ja, das ist ja...
Oh, Mann. Lass uns nicht die Zombie-Survival-Thematik anfangen, das ist so ein Trauerspiel, gerade für uns
beide. Ja, ja, ja. Auch mir hat ein Kollege letztens wieder darauf angesprochen, dass er angefangen hat, DayZ zu spielen, ne? Und ich habe schon wieder so den leichten Drang, wieder DayZ nochmal anzufangen, weil es gibt einfach nicht so viel Geiles, finde ich, was an dieses Feeling von DayZ
rankommt. Es gibt keine Alternative, ja.
Ja.
Deswegen müssen wir sie machen.
Ja, genau.
Aber... Nee, aber es ist wirklich, naja, auf jeden Fall, wie gesagt, Gaming-Industrie gerade eigentlich recht geil.
Ja.
Also die großen Studios kacken leider ab, so ist halt so.
Super interessante Spiele auch, kommen ja raus. Jetzt Enshrouded, ne, Palworld, Baldur's Gate, ja. You name it. Also es kommen ja richtig geile Versionen gerade raus von etwas kleineren Studios.
Voll. Ja, gerade weil kleinere Studios jetzt auch einfach mehr machen können mit Unreal Engine, mit KI und so weiter und so weiter. Mhm. Ne? Ich bin echt gespannt. Mhm. Worauf ich auch richtig gespannt bin, ich bin auf vieles gespannt.
Genau. Sehr gespannt. Dann.
Nee, also ich bin einmal gespannt, was so den Status von World of Warcraft angeht. Du weißt, ich bin da tief drin.
Bist du into, ja.
Will da aber jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Wo ich gespannt drauf bin, ist das MMORPG von Riot. Die entwickeln ja einen World of Warcraft-Klon seit einigen Jahren schon. Es gab ja plötzlich diesen einen Tag, wo Riot irgendwie angekündigt hat, ja, okay, wir entwickeln by the way noch 10 Spiele. Das eine ist ein Hearthstone-Klon, das andere ist ein Diablo-Klon, das andere ist ein WoW-Klon, also im übertragenen Sinne. Da bin ich sehr gespannt, weil Riot ist ein sehr gutes, erfolgreiches Studio.
Ja, das stimmt.
Ja, also man kann über Riot sagen, was man möchte. Valorant ist faktisch der beliebteste Shooter der ganzen Welt gerade und hat auch selbst CSGO mehr oder weniger abgehangen.
Rumgestoßen.
League of Legends ist immer noch der beliebteste E-Sport der ganzen Welt. So, also rein auf E-Sport bezogen. Mhm. Dann haben sie ja mehr oder weniger noch dieses Universum drumherum aufgebaut, was dann ja zum Beispiel durch diese fantastische Anime-Serie Arcane, war ja wirklich eine 12 von 10. Ja. Also, aber auch unerwartet. Also es war wirklich so, okay, ein Anime über League of Legends, da ist man erstmal so skeptisch. Man ist immer sehr skeptisch, ne? Wie gut kann das schon werden? Und dann kam da einfach ein Anime, der so der einfach mal ungelogene 10 von 10 war. Es war einfach komplett abgeliefert von Anfang bis Ende. Das war wirklich so einer der besten Animes der 5 Jahre, wo das rauskam. So 100%. Und man dachte einfach so, okay, holy shit. Also da merkt man zumindest, da sind so Leute in den mittleren Creative Jobs, im Gegensatz zu Ubisoft und Co., wo man das Gefühl hat, die können es reißen.
Mhm.
Und wenn die halt eben so ein MMORPG rausbringen, Riot ist sich nicht zu schade, etwas zu nehmen, was es schon gibt, und das zu klonen und besser zu machen. Das haben sie auch bei CSGO gemacht. Die haben basically wirklich CSGO genommen und das ein bisschen mit Overwatch noch vermischt und dann kommt Valorant
raus. Ja, genau, richtig. Würde ich auch so sagen.
Ja, und jetzt ist es super erfolgreich. Aber es ist ja wirklich am Anfang, als es rauskam, es war von Spray-Pattern bis sonst was, es war wirklich exakt CSGO, nur mit ein bisschen anderer Optik und noch ein bisschen mehr so. Und wenn sie das Gleiche mit World of Warcraft machen und dann eben dieses Universum jetzt etabliert haben, was ja auch echt eine Beliebtheit bekommen hat durch eben solche Sachen wie Arcane, da bin ich sehr gespannt. Da bin ich wirklich.
Aber haben Sie schon Näheres dazu gesagt, wann Sie das Ganze denn jetzt noch machen wollen? Oder
ich glaube nicht. Also ich glaube, das ist immer noch
darauf, dass.
Weil, naja, dadurch, dass ich jetzt auf meinem YouTube-Channel und so weiter natürlich viel World of Warcraft-Content mache, bin ich jetzt, sage ich mal, wieder mehr in der MMORPG-Szene drin. Mhm. So, ne? WoW hat ja die letzten Jahre zumindest ein bisschen diese Platzhirschrolle verloren. Also es ist immer noch mehr oder weniger das beliebteste MMO hier im westlichen Dings so, also MMORPG meine ich. Also du musst dir das so vorstellen, es gab eine lange Zeit keine Alternative zu World of Warcraft. Es gab ganz viele Spiele, die es versucht haben, Guild Wars,
Medi 2 oder sowas.
Genau, also ganz viele, Arc Age, das waren auch Spiele, die hatten ihre Fanbase, aber das waren immer so, das waren die WoW-Killer, die sind immer irgendwann quasi irrelevant geworden. Mhm. Und die haben immer noch teilweise vielleicht eine Fanbase, alles cool, aber keiner hat das jemals geschafft, WoW diesen Thron zu nehmen. Das einzige Spiel, was das jetzt so ein bisschen geschafft hat, ist Final Fantasy Online. Also die sind zumindest als echte Alternative, haben sie sich jetzt etabliert und sind eben von der Community sehr beliebt, weil die Macher von Final Fantasy irgendwann gesagt haben, das gibt's ja auch schon lange.
Ne? Ja.
Und das war nicht annähernd so beliebt, aber irgendwann haben sie gesagt, wisst ihr was, wir hören jetzt einfach komplett auf die Community und machen alles, was die wollen. Und oh Wunder, es hat funktioniert. Dann gab es ja in WoW diese Jahre, also jetzt nicht die letzten Jahre, das aktuelle Add-on ist ja eigentlich recht gut, aber davor, die Zeit war ja bei WoW die schlimmste aller Zeiten. Ne? Also das Spiel war auf dem Tiefpunkt, dann gab es ja noch gleichzeitig diese ganzen Skandale bei Blizzard.
Oh ja.
Und das war wirklich das ganze Studio, das Spiel, das war auf dem absoluten Tiefpunkt nach jedem Belang quasi. Die Leute waren maximal unzufrieden, die Story war maximal wie schlecht geworden, sage ich mal. Es war einfach, alle waren unzufrieden.
Ja.
Und deswegen hat es quasi dann Final Fantasy mehr oder weniger geschafft, weil die eben im Gegensatz dazu alles richtig gemacht haben, sich als so eine Alternative aufzubauen. So, ne? Ja. Ich würde immer noch sagen, die sind, glaube ich, also ich bin nicht in den Zahlen drin, aber zumindest wenn man auf Twitch guckt, ne, ist WoW immer noch sehr beliebt, so. Aber auch wegen WoW Classic unter anderem. Ist ja auch inzwischen ein großes Ding wieder.
Das finde ich auch sehr spannend eigentlich, dass so von dem Alten, ne, also dass so, wo sie quasi nochmal aufs Ursprungs-WoW zurückgehen, dass das so viele gefeiert haben. Sagt ja aber auch schon einiges über die Add-ons aus, die danach kamen, ne, also.
Ja, es liegt ein bisschen daran, also ich will jetzt nicht zu tief reingehen, aber es liegt ein bisschen daran, dass das neue WoW ist für manche Leute ein bisschen zu komplex, ja, weil es auch ein schweres Spiel ist, wo du einfach wirklich viel lernen musst. Ne? Also witzigerweise, bevor es WoW Classic wieder gab, also das neue, haben die Classic-Spieler von damals immer gesagt, Classic war das schwerere Spiel. So, ne? Die haben immer gesagt, Classic war viel schwer, alles war viel schwerer damals. Das neue WoW, das ist viel zu einfach. Da wird den Spielern alles nachgeschmissen. So, ne? Dann kam Classic raus, die neue Version. Turns out, Classic ist super einfach. Ne, also die ganzen Pro-Player von WoW haben dann Classic gespielt und haben quasi den ganzen Content in ein paar Tagen gemacht.
Ja.
Das, was Classic schwer gemacht hat, war der Zeitaufwand damals. Es hat einfach alles länger gedauert. Du musstest quasi, ne, um auf Maximallevel zu leveln, das waren halt nicht irgendwie 3-4 Tage, sondern das waren einfach so 2 Monate. Ne? Also einfach rein von diesem repetitiven immer wieder das Gleiche macht. Da hattest du nicht irgendwelche geilen Quests, sondern du hast wirklich einfach stundenlang irgendwelche Wölfe umgekloppt. So
mäßig, Gott, ne? Ja.
Das hat sich dann quasi so herausgestellt. Classic war nicht schwerer, im Gegenteil, es war eigentlich voll einfach, aber es war einfach zeitaufwendig.
Mhm.
Das haben dann quasi diese Leute vermisst. Dann hat aber WoW ja angefangen, einmal Classic wieder rauszubringen, aber damit rumzuexperimentieren. Ne, sie haben jetzt vor nicht so allzu langer Zeit Classic Hardcore rausgebracht.
Ja.
Ne, also wenn du einmal stirbst, dann war's das.
Ja.
Super großer Erfolg. Weil das natürlich auch guter Content ist, weil Leute natürlich, es ist einfach so, Hardcore-Spiele, weiß man, sind einfach, ja, wie soll ich sagen?
Triggern den Nervenkitzel halt.
Die triggern was.
Ja, das stimmt natürlich. Also ist natürlich, wenn du sowas hast, diesen Nervenkitzel, und das ist halt natürlich auch das, was ich finde, was bei DayZ halt auch das Krasse ist, ist, und das ist halt kein anderes Survival-Spiel halt so in diesem Maße halt hinbekommt, ist es halt, dass dieser Nervenkitzel einfach bei so vielen Spielen nicht mehr da ist. Weil dieses Persistente, dass wenn du stirbst, alles auch wieder verlierst, ist natürlich auch genau dieser Reiz. Und das ist auch genau dieser Reiz, der mich immer wieder zu DayZ halt zurückholt.
Ja, kann ich total verstehen. Worauf ich hinaus wollte, jetzt haben sie Classic Season of Mastery rausgebracht. Das heißt, sie haben Classic genommen, also das ursprüngliche Spiel, und haben einfach was Neues rausgemacht. Also haben quasi, ne, so die Grundsysteme, alles noch da, die Grundwelt, aber haben einfach gesagt, jetzt gibt's einfach neue Skills für die Klassen und plötzlich gibt's irgendwie einen Magier, der plötzlich heilen kann, was noch nie möglich war. Oder es gibt ein paar neue Innis und Dungeons. So. Aber halt immer noch in dem alten Classic, mit der alten Classic-Idee, wo es eben noch nicht so übertrieben kompliziert war, wie es heutzutage ist. Und das kommt richtig gut an. Und deswegen ist es gefühlt die Spielerschaft bei WoW gerade wirklich so 50-50. Also es hat sich richtig als zweites WoW inzwischen etabliert, weil sie jetzt einfach die Add-ons nehmen. Also es kommt jetzt auch beispielsweise das dritte Add-on bald, als Classic-Variante. Was sie eben machen, ist, sie nehmen nicht das Add-on, wie es damals war, und machen es 1:1 so, weil das Add-on hatte super viele, also es war eigentlich recht unbeliebt und hatte viele Probleme.
Ja.
Sondern die sagen quasi, wir nehmen das und machen das jetzt einfach ein bisschen neu. Also, ne, die Story und alles bleibt gleich, klar. Aber die Systeme, basically, machen sie dann halt eben besser. Und das funktioniert einfach, das Konzept, weil die Leute, wie gesagt, Classic einfach geil finden, weil dieses ursprüngliche grindige Spielprinzip.
Das ist ja voll die geile Idee. Sie nehmen das Spiel, drehen in der Zeit einfach nochmal zurück und sagen, ey, wir haben jetzt so einen Testlauf gemacht mit den Add-ons, wie wir sie rausgebracht haben. Wir haben gemerkt, da kommt einiges gut, anderes schlecht an. Wir drehen es jetzt einfach zurück und machen das Spiel nochmal von vorne mit und versuchen, diese negativen Punkte alle wegzumachen. Und irgendwann sind sie wieder auf dem Stand von heute und das Spiel ist einfach besser.
Ja.
Das ist natürlich eine smarte Idee. Und gleichzeitig die Spieler so als Testobjekte mit reinnehmen, die sie sich dann angucken können, ob das so funktioniert.
Ja, ich bin voll gut. Bei mir hat dieser Classic-Hype, also ich habe auch schon recht früh angefangen, WoW zu spielen, ist aber nicht so rübergesprungen, weil ich dieses moderne WoW eigentlich ganz gerne mag, weil ich das alles so ein bisschen wie, ja, ich sag mal, mehr als E-Sport sehe, ne? Also beispielsweise, du hast ja in dem aktuellen WoW, da hast du zum Beispiel dieses Mythisch Plus, ne, wo du quasi unendlich hoch die Dungeons machen kannst, so ein bisschen wie bei Diablo. Das ist dann ein bisschen wie, sei es jetzt League of Legends Rank, nur anders, dass man halt kooperiert mit anderen Mates so, ne?
Mhm.
Aber man versucht sich quasi so zu steigern und immer besser zu werden. Das triggert, ich meine, ich kenne dich ja, du bist ja auch so ein Spieler. Und das hast du beispielsweise dann, in Classic ist es dann eben, wie gesagt, ein bisschen anderes Konzept. Das ist alles ein bisschen eher entschleunigt und auf diese, so der Weg ist das Ziel. Du farmst einfach viel und immer, wenn du Gear kriegst, ist es was ganz Besonderes so. Das aktuelle WoW ist, wie gesagt, das ist ein bisschen mehr e-sportisch so, ne? Und das trifft bei mir dann halt zumindest dafür den Nerv, weil ich einfach gerne raide und so weiter und so weiter. Ja, also es ist einfach cool zu sehen, dass es funktioniert. Und da bin ich eben auch gespannt, wie sich das jetzt die nächsten Jahre entwickelt. Ich bin zumindest hoffnungsvoll, weil A, diese ganzen bösen Menschen, kann man nicht anders sagen, Blizzard jetzt verlassen haben oder viele davon, gerade Bobby Kotick, der CEO, der mehr oder weniger jeder, der das Jules-Video von über Blizzard gesehen hat, weiß was für ein Dude das war.
Ey. Der Typ, ne? Oh,
Und der ist ja jetzt weg. Man kann ja, ne, also Microsoft hat ja jetzt Blizzard aufgekauft und ne, man kann über Microsoft vieles sagen, aber generell haben die schon oft einfach Geld auf Spiele geworfen und gesagt, macht mal. Das ist zumindest der bessere Ansatz, als zu sagen, wir müssen jetzt alles totsparen und irgendwie halbfertige Spiele rausbringen. So, ne? Und deswegen habe ich da zumindest so ein bisschen so eine Hoffnung, dass sie jetzt sagen, und gerade weil die Konkurrenz ja eben größer wird, Final Fantasy, das Riot-MMORPG, ne? Und dass sie jetzt sagen, okay, jetzt müssen wir auf die Spieler langsam hören, sonst haben wir bald keine Spieler mehr.
So. Dass jetzt erst diese Entscheidung kommt.
Aber ich finde,
ja.
Nee, sag gerne.
Ich finde auch dieses Thema Kritik, was wir jetzt gerade angesprochen haben, finde ich an sich auch sehr interessant, weil da hatte ich letztens mit einem Kollegen auch drüber gesprochen, über diese Entscheidung von YouTube, dass sie wegnehmen, anzuzeigen, wie viele Dislikes ein Video hat. So, ne? Ich glaube, man kann ja noch disliken. Und da hätte ich auch mal eine Frage, dislikest du? Also hast du oder tust du viel Disliken an Videos? Also machst du das oft? Ja, nutzt du diese Funktion? Weil da hatte also, er hat sich drüber aufgeregt, nämlich darüber, dass diese Funktion nicht mehr gab. So, weil er immer sich Videos angeguckt hat und hat er geguckt, wie viele positive Likes hatte es und wie viele negative Likes hatte es. Und wenn es zu viele negative Likes hatte, der hat er sich das gar nicht erst angeguckt.
Ja, es ist eine gute Frage. Also es ist sogar eine sehr gute Frage. Ich habe das ja, ich hab auch damals schon auf YouTube gechillt, wo es noch Sterne und so weiter gab, also wirklich oldschool-mäßig. Dann gab es ja Daumen hoch, Daumen runter, da hatte man ja diese Ratio, was du auch gesehen hast, und dann wurde irgendwann dieser Balken entfernt. Du kannst immer noch Daumen hoch und Daumen runter machen, du weißt aber nicht, wie es bewertet wurde. Ne? Mhm. Auch wenn es immer noch irgendwie Analyseseiten gibt, wo man das, glaube ich, einsehen kann.
Bestimmt.
Also tendenziell like ich deutlich mehr, als ich dislike. Ja. Ich bin auch nicht jemand, der viel liked. Aber ich like so Content bewusst, wo ich wirklich der Meinung bin, Alter, das war ein richtig krass gutes Video. Diese Person hat es verdient, das will ich liken. Ich bin nicht jemand, der durch alle Videos geht und immer Daumen hoch, Daumen runter, also der die ganze Zeit das macht. Wenn ich mal wirklich was sehe, wo ich sage, irgendwie ein geiles Kurzgesagt-Video, ne? Oder irgendwie ein gutes Kritikvideo an irgendwas oder so, wo ich denke, ey, das war eine gute Arbeit, dann ist das mir, sage ich mal, den Aufwand wert, diesen Button zu drücken. Ja. Dislike hingegen mache ich auch, aber richtig selten. Also das ist eher dann so, ich sehe etwas von irgendeiner Person, von der ich wirklich keine gute Meinung habe, wo ich wirklich nicht möchte, dass die irgendwie Relevanz bekommt oder Aufmerksamkeit oder sonst was. Ne? Also wo ich wirklich sage, das ist ein schlechter Mensch oder so. Ne? Oder einfach irgendwie ein ganz schlimmes Video, wo ich einfach denke, ey, also ne, beispielsweise. Vom
Inhalt her schon schlimm ist, ja.
Ja, es gab doch zum Beispiel, ne, es gibt ja diese Familieninfluencer und es gab ja so eine Mutter, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die quasi so ihre Familie immer gefilmt hat und die dann ihren Kindern so ganz harte Strafen gegeben hat. Also so, ey, du musst jetzt irgendwie 3 Monate oder 6 Monate irgendwie im Wohnzimmer schlafen, nur weil du irgendwie einen blöden Joke gemacht hast oder deinen Bruder geärgert hast. Die ist ja inzwischen auch irgendwie für ganz viele Jahre im Gefängnis, die Frau, weil die richtig misshandelt hat und geschlagen hat und so weiter, keine Ahnung. Dieser Content von der, ich glaube, das war auch auf TikTok und sowas, der war halt beliebt. Also der hat sich zumindest geklickt so, ne? Und da gab es wirklich Leute, die das dann irgendwie gefeiert haben, wie auch immer. Wenn mir sowas reingespült werden würde, dann würde ich quasi, weil ich es für so doll verwerfen wert halte, also weil ich es so schlimm finde, dass es mir dann wiederum den Aufwand wert ist zu sagen, ey, das will ich sogar dislike. So, ne? Generell, wenn mir etwas nicht gefällt, gucke ich es mir nicht an. Ich dislike es nicht. Also es fließt einfach an mir vorbei. Wenn es aber von der Kategorie ist, dass ich es wirklich als schlimm einstufe, als gefährlich einstufe irgendwie, dann würde ich es dislike.
Ja. Weil bei mir ist es nämlich so, Ich like immer dann, wenn ich merke, ich möchte gerne, dass diese Videos in meinen Algorithmus mit reingespielt werden. Dass er mir, dass YouTube mir mehr Content davon halt gibt. Ja. Dann like ich immer Videos sowas. Und wenn die Person, die das Video gemacht hat, wie jetzt zum Beispiel kurz gesagt oder ähnliches, wenn diese mir gefallen, dann abonniere ich dir, ne, und klinge quasi, dass ich immer von denen das Neueste bekomme. Aber diese Likes setze ich mir, also natürlich auch, um diese Videos zu unterstützen, um zu sagen, dass es auch ein gutes Video ist. Aber hauptsächlich auch dadurch, dass ich weiß, wenn ich das jetzt like, wird der Algorithmus mir das irgendwann widerspielen und ähnliche Videos so spielen. Und halte dich fest, ich habe in meinem gesamten Leben noch nicht ein Video disliked.
Oha.
Weil ich verstehe, ich glaube ja, dass auch ein Dislike für so ein Video etwas Positives ist. Genau, weil es halt auch Aufmerksamkeit ist. Wie man so schön sagt, schlechte PR ist trotzdem auch gute PR.
Ja, ja.
Ne, so, der Spruch ging ein bisschen anders, aber so sagt das sagt er aus. Und ich finde, so ein Dislike, es bringt ja auch nichts. Also die Leute, die disliken, schreiben ja oft auch nicht irgendwie drunter, ey, das ist nicht gut, weil, sondern geben nur so ein Dislike. Also es sagt, finde ich, nicht viel aus. Also es gibt auf jeden Fall dem Creator von diesem Video nicht eine Rückmeldung, was habe ich jetzt falsch gemacht, beziehungsweise wo ist die Kritik, was viele Leute gerne hätten, was ich ändern würde oder ähnliches so. Wäre ein Kommentar halt an sich eher das Notwendige. Aber dieser Dislike-Button, da habe ich mich noch nie gesehen. Keine Ahnung, wenn ich das ein Video ist, das ich nicht angucken mag, dann gucke ich es mir nicht an. So, und damit ist die Person an sich schon gestraft, weil, okay, vielleicht haben viele das Wissen nicht, aber wenn ein YouTube-Video angeklickt wird, aber nicht zu Ende geguckt wird, immer nur von 40 Minuten, die ersten 10 Minuten, dann ist es sehr, sehr negativ für den Creator, dass dieses Video nämlich. Und das ist halt an sich schon schlimm genug. Deswegen entfiel mir immer dieser Impuls zu sagen, ich muss das Video disliken.
Also generell hast du recht. Ich stimme dir da eigentlich zu. Das ist auch das, was ich immer mehr merke. So, ne? Also dieses jegliche PR, ob positiv oder negativ, ist einfach PR. Ich würde es ein bisschen filigraner sehen. Ich würde sagen, dass es in manchen Fällen schon ein Feedback ist. Beispielsweise, jetzt nicht unbeliebt, das Streamer macht irgendwie ein Statement und die Leute sagen einfach, Bruder, du hast dich hier gerade voll verrannt mit dem Video. Das ist einfach uncool, ne, was du getan hast. Beispielsweise irgendwas, ist ja egal. Yeah. Und dann sieht er, oh, guck mal, das hat jetzt irgendwie 80% Dislikes. Da ist schon was dran. So, ne? Also es kann schon eine Art von Feedback geben. Ich habe mich hier gerade verrannt. Meine Community ist mit meinem Statement unzufrieden. Ich würde sagen, es gibt schon Anwendungsfälle. Gleichzeitig bin ich aber ganz bei dir. Was ich ja gar nicht mehr verfolgen möchte, sind so diese Skandale beispielsweise um so dieses Drama zwischen Influencern.
Oh Gott, ja.
Wo, ne, beispielsweise diese ganze ApoRed-Saga, ist ja ein Riesending, wo es gar keine Rolle mehr spielt, also wo es eigentlich besser fürs Video von dem ist, dass er nur noch kontroverser ist, ne?
Ja, genau.
Unfassbar viele Dislikes hat, aber genau das macht dann das Video aus. Das ist dann so, oh mein Gott, hast du schon das neue Video von ApoRed gesehen, wo er dies und das macht, so. Und das erzeugt viel mehr, weil er schon den Ruf hat als kontroverse Person, dann muss er ja nur noch kontroverser sein, um die Aufmerksamkeit zu erhaschen, ne? Da bin ich ganz bei dir.
Genau. Und ich finde, wenn das wirklich ist, wie bei meinem Kollegen, dass er sich ein Video halt anguckt und dann als erstes darauf guckt, wie viele Likes oder Dislikes es hat und danach auch schon entscheidet, ob er dieses Video guckt oder nicht, ist natürlich, finde ich, auch sehr schwierig, weil damit kann... Du
bist biased.
So, ja, genau, es muss sich ja eine breites Spektrum an Meinungen am besten ja über dieses Video bilden dann, um halt auch ein Feedback denn geben zu können, um nicht direkt zu sagen, ja, okay, da hast du schon viele Dislikes, irgendwie die Mehrheit sagt, das ist jetzt anscheinend nicht gut, deswegen gucke ich es mir dann nicht an.
Ja, genau, also es ist von bis, ne? Es gibt jetzt zwar einen Eindruck, aber der Eindruck muss auch nicht immer richtig sein. Also
genau.
Es kann halt auch einfach sein, dass die Person vielleicht gehatet wird von irgendeiner Community.
Genau.
Super krass, viele Leute disliken, also generell die Leute, denen etwas nicht gefällt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es gibt ja immer so diese Behauptung, Leute, die unzufrieden sind, melden sich eher zu Wort als Leute, die zufrieden sind. Ne? Diese laute Minderheit, sagt man.
Genau.
Ja. Und da könnte es natürlich zumindest auch so sein, dass dann eine laute Minderheit etwas disliked, viel weniger Leute, denen es gefällt, halt einfach liken, weil es einfach generell weniger Leute machen und sich dann halt eben so ein falscher Eindruck irgendwie davon...
Genau. Das habe ich nämlich so ein bisschen das Gefühl, dass das deswegen auch vielleicht nicht ganz so gut ist, weil die Leute halt dann immer nur vieles disliken. Also hatte ich mit irgendeinem Kollegen mal gesprochen, einen Kollegen, den hatte ich so getroffen und der hatte zum Beispiel, der hatte sich so ein Intro von Star Wars irgendwie angeguckt oder sowas und disliked das. Und sagt aber danach, er mag ja auch gar keinen Star Wars. Wo ich aber so denke, so, hä? Also, das Dislike gilt eigentlich nicht dafür für die Machart oder die Innenart, also wie das gemacht ist, sondern einfach nur komplett, wir geben Inhalt, weil er Star Wars schon nicht mag. Und dann dachte ich mir, also damit wird das Konzept dieses Dislikes ja eh komplett über Bord geworfen dann. Also wenn man schon auf ein Video klickt, und es steht ja im Titel Star Wars mit drin, dann das Video guckt, zu Ende guckt, sagt, eigentlich ganz geil gemacht, aber ist halt Star Wars, deswegen dislike ich das. Ist so...
Ja. Aber witzigerweise, da habe ich ein bisschen jetzt eigene Erfahrung mit. Ich bin ja, also für die Leute, die es nicht wissen, ich habe einen YouTube-Channel und streame auf Twitch und mache aktuell primär World of Warcraft-Content, einfach weil ich gerade viel spiele.
Und sein Channel heißt Atosh?
Genau, der heißt Atosh.
Gerne mal besuchen.
Witzigerweise ist das auch meine Beobachtung. Also ich habe jetzt ein paar Videos gemacht, die richtig gut liefen. 13.000 Aufrufe, ich bin noch sehr klein. Ich habe jetzt gestern meine 500 Abonnenten erreicht. Dazu muss man aber sagen, dass sich mein Kanal jetzt verdoppelt hat innerhalb von wenigen Wochen. Ja, also davor... Habe ich verschiedensten Content gemacht, habe viele verschiedene Sachen ausprobiert, Tech-Sachen, KI-Sachen, bisschen Gaming-Sachen und habe mich jetzt, wie gesagt, aufs Gaming fokussiert, einfach weil ich erstmal eine Sache machen möchte, sonst vermischt sich das zu doll. Und witzigerweise, was ich da jetzt auch gemerkt habe, also die Videos laufen richtig gut, die haben alle so 98% Upvote, sage ich mal, also sehr, also top, besser geht's eigentlich nicht, ne? Kriege super gutes Feedback, aber auch da merke ich, ab und zu sind da so Kommentare drunter, wo ich mir so denke, Bruder, warum guckst du dir ein WoW-Video an, wenn du das Spiel nicht spielst, wenn du es nicht magst, nur um dann zu sagen, irgendwie, das Spiel ist jetzt tot oder alles ist kacke oder das ist ja genau das, was du meintest. Und das sind Leute, die dann disliken, die einfach nur sehen, oh, es ist Content über das Spiel, was ich nicht mag oder was ich nicht kenne, das dislike ich jetzt.
Ja, genau. Ich verstehe das nicht. Also ich verstehe diesen Gedanken nicht dahinter, das zu machen. Ich verstehe das nicht. Also warum suchen sie sich nicht das raus, was sie mögen?
Ja, aber ich glaube, das ist auch wieder eine Form von Reflexion einfach, die dann vielleicht diese Leute nicht haben.
Oder in Form von fehlender Aufmerksamkeit und sie vielleicht deswegen mit so einem Kontra, was sie geben, hoffen, dass der andere das Gegenkontra wiederum gibt. Ne?
Es ist der Protest des kleinen Mannes. Ne? Also die können nicht viel, die sind aber vielleicht sauer oder enttäuscht von diesem Spiel. Und so, ich kann zwar nicht viel ausmachen, aber ich kann immerhin meinen Frust über diesen Button auslassen und nochmal runterschreiben, wie kacke das doch alles ist.
Ja. Vielleicht ist es einer, der hat es früher mal gespielt, richtig Liebe und Leidenschaft drin gehabt, aber das Spiel hat auf einmal sich so selbst zerstört, dass der Wut, der Hass und der Frust unbedingt in diesen Kommentar gepresst werden muss.
Ja, oder es sind einfach Leute vom anderen Ufer im Sinne von, die spielen halt ein Konkurrenzspiel. Na, beispielsweise, jemand spielt Dota, sieht ein League of Legends Video und disliked das einfach nur, weil er ja Dota spielt und League of Legends ist ja der Feind.
Aha, du meinst so Fußballstilmäßig meinst du?
Der ja, eine ist wirklich. Sagt, ich glaube, deswegen... manchmal ist es so banal. Genau, das ist ein FC Bayern Video, sofort, das sind ja die Feinde. Sofort downvoten. So, ne? Also safe call, solche Leute gibt's safe.
Locker, und es gibt auch Trolls und alles mögliche auch dazwischen. Und das Problem ist ja bei diesen Kommentaren, dass vorher 30 gute Kommentare kommen, und dann einmal so eins. Und das, weil es halt so ein Kontra wiederum zu diesen anderen 30 Kommentaren wieder ist, halt deswegen mehr Aufmerksamkeit so ein Stück weit bekommt, als diese anderen 30 guten Kommentare. Also dieses rote Ampelprinzip manchmal ab und zu, was dann Leute haben, dass sie dann so sehen, hey, 30 gute, boah, aber dieses eine Kommentar jetzt, boah, das ist aber auch, also...
Ey, ich bin notgedrungen auf Twitter/X, ne, also einfach ein bisschen wegen Social Media für auch mein YouTube, Twitch und sowas und weil ich da eben auch vielen Leuten folge, also einmal andere Creator, die mich interessieren, ne, die quasi zum Beispiel auch Content machen, der ähnlich ist wie meiner, oder halt auch so viele KI-Größen und sowas, also so Leute, die ich wegen so Tech-Sachen, weil die da ja quasi das nutzen, um ihre Meinung rauszuhauen, ne, an der ich ja durchaus interessiert bin.
Ja. Yeah.
Meine Fresse. Oh, ist Twitter/X ein Shithole geworden. Es ist unfassbar. Also, Elon Musk hat das ja vor ein paar Jahren übernommen. Das ist wirklich auf allen Ebenen, auf allen Seiten des politischen Spektrums wirklich der größte Schmock. Also man kann sich das gar nicht mehr ausdenken. Es ist wirklich, du öffnest diese Seite, du hast super viele Bots, du hast irgendwelche komischen Werbung von ganz skurrilen Dingen, weil ja auch viele nicht mehr auf Twitter werben wollen, weil Elon Musk halt ein bisschen durchdreht. Dann hast du, also du hast, also es bricht mich teilweise, weil du hast wirklich Rechtsextreme und Linksextreme, die sich quasi den ganzen Tag dort beefen und sich dann darüber wundern, dass dieser Beef so steil geht und man das einfach sieht und einfach so, wie soll ich sagen, also ich habe das Gefühl, dort passiert gar keine konstruktive Debatte mehr über irgendwas, sondern es sind wirklich die extremsten Bubbles nur noch auf Twitter. Weil ich glaube, alle in der Mitte haben Twitter verlassen, also alle Leute, die einfach ein normales Leben leben, die jetzt nicht extrem sind, egal ob sie jetzt links oder rechts sind, die einfach eine normale Menschen, sagen wir jetzt einfach mal. Sagen wir mal so.
Nennen wir sie normale Menschen. Ja.
Genau. So. Aber was übrig geblieben sind quasi von allen Bubbles die Extremen. Und die treffen dann auf Twitter aufeinander und man sieht das einfach und ist so erschöpft quasi, wo ich mir einfach von allen denke, Leute, haltet einfach bitte alle die Fresse.
So. Ah, das Ding ist, also, ich stelle mir das jetzt, um echt zu sein, ganz unterhaltsam sogar vor, zu sehen, wie so die beiden Fronten aufeinandertreffen. Aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Aber ich muss sagen, dass für mich Twitter, damals noch Twitter, auch schon in diese Richtung ging. Also wenn ich mal alle Plattformen, die es so ein bisschen gab, verglichen hatte, fand ich immer, dass Twitter so war, irgendjemand haut einen Post raus und dann geht erstmal irgendeine Shitstorm irgendwie über diese Person los und so. Und ich finde, das war immer schon so ein Hub dafür, für so Gruppen, die ganz gerne polarisieren in irgendeine Richtung. Komplett. Und deswegen war ich nie auf Twitter. Und ich werde auf X auch nie sein, weil ich das immer schon so eine Plattform fand, die mir nicht diesen Mehrwert bietet, was du gerade auch meintest. Ja. Und diesen Mehrwert hatten sie jetzt komplett rausgenommen.
Ja. Also ganz gut. Absolut korrekte Analyse von jemandem, der noch nie drauf war. Also es trifft den Nagel, also perfekt. Das Ding ist halt, das Einzige, also es war schon immer das toxischste Social Media, sage ich mal. Es ist heute doch viel schlimmer als noch, bevor Elon Musk übernommen hat. Viel schlimmer, es ist lächerlich. Weil er ja auch wirklich allen inzwischen eine Plattform gibt. Und da kann ja wirklich jeder machen, was er möchte. Also da kann jeder werben. Du kannst irgendwie den größten Scam haben. Du kannst einfach Werbung schalten. So, kein Problem. Und wie gesagt, von allen politischen Spektrums sind es nur noch diese extremen Figuren. Das Einzige, was ich halt schade finde, ist, Twitter ist halt so, wenn man jetzt mal, sage ich mal, diese extremen Bubbles weglässt, viele interessante Leute benutzen halt eben noch Twitter, um ihre Meinung rauszuhauen. Ne? Beispielsweise, ich interessiere mich ja sehr für künstliche Intelligenz. Beispielsweise die Leute, die bei OpenAI arbeiten, sei es irgendwie Sam Altman, der CEO oder sonst was, die posten immer noch halt ihre Meinung auf Twitter. Das machen sie nicht auf Instagram, weil Instagram ist halt eher so auf Bilder und Videos bezogen. Das machen sie nicht auf Threads, weil das ist einfach noch nicht so relevant. Und sonst haben sie quasi keinen Ort, um, hey, das ist gerade meine Meinung oder das machen wir gerade. Ne? Deswegen bin ich ursprünglich auch auf Twitter gegangen, weil ich halt diesen Leuten folgen wollte. Die Leute, die mich irgendwie inspiriert haben, die ich cool finde, deren Meinung ich wichtig finde, so. Also ne, gebaste Leute, weil ich denen da so ein bisschen followen kann. Aber das Problem ist, dass diese Meinung halt kaum noch durchkommen und inzwischen das so ein Mischmasch von Hass ist aus allen Richtungen, wo ich mir einfach nur denke,
okay. Das stimmt, also das muss man wirklich sagen, so rein nachrichtentechnisch und gerade so für News und sowas, da ist Twitter natürlich eine sehr schöne, einfache Plattform immer gewesen, weil die können da immer so einzelne Sätze einfach nur raushauen und dann weiß man ungefähr, wo ist jetzt der Stand der Dinge, ne? Also wo sind sie gerade?
Ja, zumindestens wenn du den Leuten folgst.
Ja, klar, genau.
Ne? Aber genau.
Genau, wenn deren Seite natürlich verfolgst und sowas und die immer mal so ihre Sachen dann raushauen natürlich, ne? Das muss ich auch sagen, das habe ich auch immer so gehört und wenn eine neue Nachricht kam, dann kam sie des Öfteren auch so von Twitter. Gerade auch, weil so große Marken wie Donald Trump natürlich dann aber auch dann drauf waren, die natürlich so für richtig Zündstoff gesorgt haben, was dann sofort durch alle Nachrichten viral dann immer durchging, ne?
Genau, richtig, ja.
So, und dann jetzt mit Elon Musk, Elon Musk, das ist auch so ein Typ, ich finde ihn sehr faszinierend, muss ich sagen, als Typ ist so. Ich finde ihn sehr schwer einzuschätzen, aber wenn er so eine Entscheidung trifft, zum Beispiel wie jetzt auf Twitter, beziehungsweise X, diese blauen Häkchen zum Verkauf darzustellen, die verifizieren, dass du diese eine Person bist und wenn du was schreibst, dass das von dir kommt, für Promis, für Unternehmen, für alles Mögliche. Und dann hat er diese blauen Häkchen ja zum Verkauf gestellt. Alter, das war eine Entscheidung, die ja so schwerwiegende, weitreichende Folgen hatte. Wo ich mir dachte, wie kann man so eine Entscheidung auf diese Welt loslassen?
Das ist sowas. Also, Elon Musk, ey, ich will das Kapitel nicht aufmachen, aber der Typ ist einfach nur ein absolut verrückter. Das ist inzwischen schon auf dem Level von.
Auch von Jules, ein richtig gutes Video über ihn, wo auch genau das mit drin ist, ey. Boah.
Ja, aber das ist, finde ich, auch von Jules, das ist noch nicht so, das geht noch nicht ganz so auf die aktuellsten Sachen von ihm ein, weil das noch extremer geworden ist. Also Elon Musk, Safe Call, inzwischen ist das ein Verschwörungstheoretiker. No joke. Der gibt wirklich so krass kontroversen Leuten eine Plattform, redet mit denen und teilt auch nur noch so, also quasi in alle Richtungen so hetzende Sachen. Also es geht gar nicht mehr um diesen Wahrheitsgehalt. Er sagt ja immer, ne, Twitter ist, da geht es um Wahrheit und sonst was, sondern er teilt wirklich nur noch die hetzesten, polarisierendsten Sachen, die aus seiner Sicht, und er ist ja inzwischen super konservativ, der ist super weit rechts im Spektrum von Politik angekommen, teilt quasi alles, was ihm irgendwie nützt, so was maximale Polarisierung erzeugt. So. Und das ist inzwischen, und was ich so witzig an Elon Musk finde, ist, als der so neu auf dem Tisch war, ne, vor x Jahren.
Ja, ja.
So als junger Mensch hat man ja recht früh von dem gehört, zumindest früher als, ich sag mal, ältere Leute in Deutschland so.
Und ein Aufkommen so von PayPal, würde ich sagen, ne? Das fand ich jetzt ja ganz stark an Popularität.
In Deutschland hat man, genau, also, aber ich würde sagen, als Tesla so ein bisschen groß wurde, hat man zumindest in Deutschland viel von ihm gehört.
Ja,
so,
oder ja, mehr. Ja, genau.
Und was ich so krass finde, junge Leute, auch ich und auch mein Umfeld, waren am Anfang voll von ihm beeindruckt, weil er war so quasi so gegen das Establishment, alle haben sich über Tesla lustig gemacht und er hat es den Großen gezeigt, so, ne? Das war so, er ist so der Iron Man, sonst was.
Ja, genau.
Und dann,
so, ja.
Und dann hat er sich quasi, die älteren Leute in Deutschland, die fanden ihn alle doof, so, ne? Also ich sag mal so die Boomer und so, die haben halt immer gesagt so, ah, nee, das ist, bah. Das hat sich jetzt komplett gewandelt. Also die jungen Leute finden jetzt Elon Musk voll kacke, weil er halt ein komplett wahnsinniger Verschwörungstheoretiker immer mehr wird und komplett einfach durchdreht und die ganzen alten Leute, so der klassische Wutbürger, die finden ihn halt immer attraktiver, weil er halt eben inzwischen so ein konservativer Right-Wing-Dude geworden ist. So, es ist ganz wild. Es ist wirklich, Alter, der Typ, ey, wie gesagt, ich will das Kapitel gar nicht aufmachen, aber also, um es zusammenzufassen, Twitter-X ist wirklich ein krasses Shithole inzwischen. Es ist wirklich unerträglich als, ich sag mal, normale, gebaste Person, die nicht in irgendwelchen Extrempositionen verankert ist, sondern einfach, ne, versucht irgendwie ganz casual über, man kann über alles reden so mäßig und du bist 5 Minuten auf Twitter und denkst dir einfach, was passiert hier, Leute? Oh mein Gott.
So. Ja.
Mein lieber André, kommen wir zu wichtigen Themen. Und zwar, ich habe letztens gestreamt und da klingelt es an meiner Tür und da war ein Mann von Telekom, der gesagt hat, es wird endlich Glasfaser hier ausgebaut.
Oh mein Gott. Nein, ehrlich?
Yes. Ey, after all this time. Ich habe es gar nicht mehr kommen sehen, to be honest. Ich war so richtig perplex, so wie Glasfaser. Reden wir vom Gleichen? So, was passiert hier?
Und sind wirklich diese Fasern mit Glas? Oder also?
ist das ein anderer Term, den ich nicht kenne? So? Nee, auf jeden Fall. Und ob wir interessiert sind und so. Ja, natürlich, Bruder, klar bin ich interessiert. So. Trag mich ganz oben ein. So. Und ja, im Laufe dieses Jahr soll es passieren. Ich bin mal gespannt. Aber ich wünsche mir das ja schon seit langer Zeit hier. Und ich habe nicht mehr dran geglaubt. Wie ist das eigentlich bei euch? Habt ihr sowas? Oder nee,
ja, ich glaube nicht. Vor einem halben Jahr haben wir auch so ein Schreiben nämlich bekommen. Da wurden alle Mieter hier einmal, mein Vater ist ja auch Vermieter, der hat natürlich auch die Anfrage bekommen von Telekom, ob sie das machen sollen und sowas. Dass die das in der Straße und ähnliches und schon mal bis zum Haus hin, beziehungsweise ne, zu dem Wohnblock hier, bis zu den Häusern hier hin verlegen sollen. Quasi so. Mhm. Ab dem Anschluss halt von hier aus bis nach oben ist er dann wieder Mietersache. Und da wurden auch alle Mieter dann gefragt, ey, habt ihr Lust, das zu bekommen? Gewisse Kosten werden von der Telekom übernommen. Und alle natürlich, ja klar, also,
her damit. Ja, das haben sie bei uns auch gesagt. Ne? Irgendwie normalerweise kostet das irgendwie 900 Euro, hat er mir erzählt, so dieser Anschluss. Und die machen es für 0 Euro.
Genau, quasi, genau. Sie machen das jetzt, weil es in so einem Bauprojekt eh mitkommt und sowas, weil es oft so ist, dass Firmen halt das längst verlangen und die es deswegen machen müssen und dann ist es für die nur ein kurzes mit hinziehen zu allen anderen Bereichen und müssen dafür halt nur die Genehmigung einholen. Und wenn du das jetzt nicht machen würdest, dann müssten sie später extra nochmal Zeit und Arbeitsaufwand dafür verwenden, um es nur extra für deine Wohnung hinzuziehen, weswegen sie jetzt einfach alle fragen, sollen wir das für euch jetzt mitmachen? Sie haben eh vom Staat bekommen sie eh die ganzen Subventionierungen, also sie sind eh angehalten, es zu machen, so, ne? Deswegen finde ich den Schritt richtig gut. Das ist jetzt passiert. Es passiert. Es kommt dieser Schritt. Deutschland wird irgendwo digitaler. Ich meine, Großstadt Hamburg.
Ne? Es wird lächerlich teuer. Also, wenn man bedenkt, dass man irgendwie so 14 Euro in Südkorea für 2 GB-Leitung zahlt oder so. Und hier in der Telekom, ne, also für eine 500er-Leiter waren es, glaube ich, 55 Euro. Also es ist immer noch lächerlich teuer, weil Deutschland, das ist es mir wirklich wert, weil wirklich stabiles Internet, das Problem bei dem Internet ist ja vor allen Dingen, was wir jetzt haben, also DSL, ist ja gar nicht das Download, sondern die Upload-Geschwindigkeit.
Ja.
Denn dass du ja inzwischen, beispielsweise, wenn du jetzt streamst, ne, oder generell einfach viel auch zockst oder so, dann ist es ja eben nicht nur, dass du jetzt 200 MB Download hast, das reicht für das meiste, Aber der Upload, der ist halt immer noch so bei 16 MB oder so und geht halt nicht höher. Und das ist natürlich ein Problem. So, wenn man halt Videospiele spielt, wenn man beispielsweise streamt und so weiter und so weiter. Und dass man da einfach, und bei Glasfaser ist das ja quasi in beide Richtungen gleich viel. Also wenn du 500 MB hast, dann hast du halt den Down und den Upload auch in 500. Und das ist halt das Krasse.
Das ist die Qualität, wie man sie haben möchte auch zu Hause, ne?
Richtig, richtig.
Ja.
Alter, 2024, ohne Witz, kommt diese Anfrage. Ich erinnere mich noch, wo wir 2017, 18 darüber geredet haben, dass innerhalb von 2 Jahren oder so ganz Deutschland, bis 2020 gab es ja, glaube ich, mal diese Initiative, so ganz Deutschland Glasfaser hat. Imagine. Und es ist jetzt einfach 24 und jetzt fängt es so langsam an, bei mehreren Leuten, so die ich kenne, kommt es jetzt so auf.
Alter, was mich auch letztens schockiert hat, als ich so eine Jahreszahl gehört hatte, es wird hier eine richtig große Kobaltbrücke, also die wird halt neu gebaut und sowas, eine riesige große Verbindungsbrücke so. Und die wollen sie halt neu bauen. Und dann haben sie zum einen gesagt, wie viel das kosten soll. Und zwar 5,4 Milliarden Euro soll das kosten.
Moment. Was?
Ja. Und es soll 22,5 Jahre dauern, diese Brücke zu erneuern.
Warte, von welcher Brücke reden wir?
Die riesige...
Ich habe den Anfang nicht ganz gehört und dachte, es geht um irgendeine lokale Brücke bei dir in der Nähe. Und da hast du irgendwas von Milliarden gesagt. Moment.
Nein, genau. Diese riesige Brücke, die soll neu gemacht werden. Da steht zwar 5,4 Milliarden, sind wir ehrlich, das wird sich auf 10 Milliarden irgendwann wahrscheinlich hinauslaufen. Das wird, glaube ich, nicht bei den 5,4 bleiben. Und 22,5 Jahre.
Aber das soll wirklich passieren oder ist das im Gespräch?
8 Jahre lang soll die Planung dafür laufen. 8 Jahre lang. Und die haben sogar begründet, warum. Ich meine, ich kann es ein Stück weit verstehen, aber 8 Jahre finde ich dafür auch noch sehr übertrieben. Und zwar, weil sie ja immer diese ganzen Abschnitte und Bereiche und Genehmigungen einholen müssen und immer alles in Deutschland dazu eine Meinung hat. Genau. Also wirklich also ist natürlich auch irgendwo richtig, aber verzögert den gesamten Prozess natürlich massiv. Ne? Immer wenn sie irgendwo sagen, ja, hier muss der neue Pfeiler hin, dann gucken sie erstmal, was sagt denn die Umwelt dazu, was sagen die dazu, was sagen dieses Ministerium dazu und sowas. Und die müssen immer alle natürlich ihre Bestätigung einbringen und sowas. Da darf ja nie ein Problem irgendwo entstehen. Und deswegen haben sie die gesamte Planung für 8 Jahre ausgelegt.
Das ist so interessant, ne? Das ganze Thema Bürokratie. Auf der einen Seite ist es ja so historisch eine coole Sache, dass wir in Deutschland viel so Norm haben, ne? Also die Norm und viel, dass man nicht einfach irgendeine Scheiße machen kann. Ich glaube, das hat auch zu diesem Qualitätsstandard Deutschland geführt, den es ja in manchen Industrien gibt, ne? Wo man gesagt hat, Made in Germany ist quasi Qualitätsdings. Dadurch, dass wir aber inzwischen in so einer Technologiezeit, wo die Welt halt unnormal schnell skaliert, ne? Jetzt auch nochmal mit KI und halt irgendwelche Länder quasi so an 10 Tagen das schaffen, was wir in 10 Jahren schaffen, so gefühlt zumindest, ne? Weil funktioniert es halt irgendwann nicht mehr. Und ganz lange war das, glaube ich, auch der richtige Weg für so Qualität. Aber dadurch, dass die Welt sich in einer Geschwindigkeit verändert und wir ja als Deutschland irgendwie kompetitiv bleiben müssen, kann dieser Anspruch halt nicht mehr erfüllt werden, wenn man halt eben bei allem zu oft genau hinschaut, ne? Und es zu
bürokratisch macht. Das ist genau das Problem. Für den gesamten wirtschaftlichen Wettbewerb ist es ein riesiges Problem. Und nicht nur dafür, auch wenn man jetzt davon redet, dass man ja mehr Häuser bauen möchte und alles Mögliche, was die Leute erzählen, durch was für Bürokratieschritte man durchgehen möchte. Also auch wenn es nur intern in Deutschland sich um die Produktion handelt und sowas, fernab von dem Wettbewerb nach außerhalb, ist es ja schon intern für das zu riesigen, massiven Problemen, auch die Landwirtschaft hat ja auch ganz groß darüber geschimpft, was alles an Regularien und sowas eingehalten werden muss und dass es ja einfach preis-leistungstechnisch sich einfach überhaupt nicht mehr lohnt und das ist natürlich auch irgendwo schwierig. Also
es gab so eine Doku über deutsche Bürokratie. Und da war so ein Dude, der hat in irgendeinem Dorf gewohnt und der hatte so eine Art Hof da gekauft mit einer Einfahrt zu der normalen Hauptstraße.
Ja.
Und dann war es dann aber so, dass diese Einfahrt, die ging irgendwie über so einen Graben oder sowas, war schon alles fertig. Und es gab irgendeine Richtlinie, irgendwas Bürokratisches, warum das nicht okay war. Weil irgendwie ein Teil davon, denkt mal, irgendwie sowas. Aber es war gar nicht mehr relevant. Also da war nichts mehr so quasi. Ja. Es war auch nicht Natur, nichts in der Richtung. Es war basically einfach irgendeine Regel, die in irgendeinem alten Dokument stand. Und dann musste der für keine Ahnung wie viel 1000 Euro eine Einfahrt bauen, die no joke 2 Meter weiter links war. für richtig viel Schotter so. Einfach nur, weil das die Bürokratie so gesagt hat. Und das war echt, man hat das so gesehen, auf YouTube irgendwie ein Video oder so. Das war einfach nur so ein perfektes Sinnbild für what the fuck,
ey. Ja, also da muss ich auch sagen, so von der Firma Nordwolle her, der Geschäftsführer Marco, der hat schon oft einiges dazu gesagt. Und da sieht man immer auch in seinem Unternehmen, der geht auch ganz transparent mit um, was ich sehr, sehr cool finde, für auch Leute, die zum Beispiel selbst überlegen, eigenes Unternehmen aufzubauen, zu sehen, wo Schnittpunkte auch mit Bürokratie sind, die sehr, sehr anstrengend sind. Und die kristallisiert er halt so heraus. Und ich finde, da sieht man das sehr, sehr gut an so vielen Beispielen. Und er erklärt das noch immer, wo jetzt das Problem ist. Und du fährst dir immer nur mit der Hand an den Kopf und denkst so, wieso? Also warum? Mhm. Und er sagt auch oft, es liegt gar nicht unbedingt an den Gesetzen. Und er sagt, es liegt eigentlich mehr an den Personen, die diese Gesetze ausführen. Weil die könnten auch einfach mal sagen, ja, jetzt drück mir auch mal ein Auge zu, weil steht es ja so, aber man sieht hier eindeutig, es ist nicht notwendig, weißt du? So, und er hat da auch einmal, damit wurde auch ein bisschen bekannter und berühmter, hat er so ein richtiges Rage-Video, würde ich mal sagen, auch über die deutsche Bürokratie abgelassen. Und es ist sehr unterhaltsam, witzig und es sind auch so ein paar ordentliche Wahrheiten drin, was man wirklich sagen muss.
Ja, genau, also aber was ich mich halt frage ist, das Ganze zu fixen ist ja erstmal eine große Aufgabe, weil es so viel davon gibt. Ne? Ja. Und ich glaube, alle einzeln fixen kannst du nicht. Also im Sinne von, du kannst nicht bei jedem Ding hingehen, dafür ist das einfach viel zu viel. Und wie du gerade gesagt hast, könnte man nicht einfach so machen, dass die Entscheider, also so eine Art neue Regel, dass die Entscheider einfach eine Art Spielraum haben und so ein bisschen selbst entscheiden können, also die, Durchsetzer von den Regeln, die Beamten. Dass die einfach ein bisschen mehr, genau, die Beamten, dass die einfach mehr ein bisschen Spielraum haben und auch sagen können, okay, unter dem Aspekten ist das okay.
Genauso einiges als Richtlinien so einfach festhalten und dass, wenn es zu gewissen Streitpunkten kommt, man sich auf die dann am Ende berufen kann. So. Also es ist eigentlich auch eher auch einiges dafür halt gedacht, um ja auch den Unternehmer an einigen Stellen ja auch zu schützen, so, ne? Wenn es jetzt um Fluchtwege geht oder sonst irgendwas, weißt du? Und das ist halt, es sind halt viele Dinge, die sind halt aus gutem Grund entstanden, aber in einigen Punkten so krass definiert, dass da dieser Spielraum, den du jetzt auch gerade angesprochen hattest, dass der einfach nicht mehr da ist. Und es ist die Frage, also Lindner, der hat ja versprochen, dass er da ja ganz groß nochmal rangehen möchte. Und das ist ja jetzt auch gerade, überlegen sie ja, wie sie das Ganze machen können. Ich bin da super gespannt, wie sie das machen möchten. Eine riesige Mammutaufgabe in Deutschland. Aber jeder in Deutschland weiß und außerhalb wissen, dass Deutschland ein Land der Regeln und Gesetze ist, die mittlerweile einem einfach die Handschellen anlegen, wenn man Dinge machen möchte. Und das ist sehr schwierig. Und ich fand von Marco einen Satz so richtig geil. Die Beamten haben ihn einen Verwaltungslotsen zur Seite gestellt, um ihn durch die Stromschnellen der Verwaltung zu führen. Und da sagte er nur, wenn ich mit einem allgemeinen Abi-Abschluss es nicht schaffe, mich alleine durch die Stromschnellen unserer Bürokratie durchzuwimmeln, ja, dann können wir aufhören, Leute. Also, weil dann weiß man auch nicht mehr, wo man denn landen möchte.
Was für ein anstrengender Job das sein muss, wenn du dieser Dude bist, der andere Leute da durchlotst. Ey, da musst du dich wirklich mit den uninteressantesten Dingen der Welt beschäftigen, so gefühlt. Holy shit, ey.
Imagine. Ja, da musst du wirklich
so. Ja, meine Angst ist gerade so ein bisschen, dass das halt auch wieder bei künstlicher Intelligenz halt wieder so ein, ja, wie soll ich sagen?
Das blockiert vielleicht oder es halt auf jeden
Fall genau. Also
hinauszögert, sodass wir nicht
mehr. Wir beide finden das Thema wichtig. Jetzt hört man zum Beispiel aus Frankreich, dass die da all in gehen. Die haben ja auch eine recht bekannte Firma, die ein krasses KI-Modell rausgehauen hat. So. Das ist halt ein Thema, wenn du da den Anschluss verpasst, dann wirst du das nie wieder aufholen. Also es ist völlig unmöglich quasi. Auf der einen Seite sagen die Politiker, sie wollen bei KI nicht nochmal den gleichen Fehler machen wie bei der Digitalisierung, was ja erstmal gut ist, dass das verstanden wird so. Gleichzeitig sind wir ja jetzt schon wieder schon zu spät irgendwie. Und es passiert auch irgendwie nichts so.
Ja, man muss aber auch sagen, dass derzeitig unsere Regierung mit sehr vielen Problemen zu kämpfen hat. So.
Klar.
Und das, also es ist natürlich richtig, dass diese Zukunftsthemen, auch wenn wir jetzt gerade ganz viele Probleme der aktuellen Zeit haben, dass diese Zukunftsthemen natürlich aber auch irgendwo nicht fallen gelassen werden dürfen.
Aber Bürokratie und KI, das könnte doch sich, glaube ich, die Hand reichen, oder? Also da könnten wir doch mal wirklich so Digitalisierung, Bürokratie, KI einfach, also ich stelle mir das wirklich so vor, dass kann man nicht eine künstliche Intelligenz mit allen Normen, Vorschriften aus Deutschland trainieren und dann irgendwie so eine Art Masterplan anfertigen lassen?
Ich glaube, das Problem an der Sache ist, dass die KI würde zu 90% wahrscheinlich sagen, das geht nicht. Ja. Das darfst du nicht, das funktioniert nicht, das Gesetz spricht dagegen, das Gesetz spricht hier dagegen und du denkst dir so.
Nee, es gibt so eine allgemeine künstliche Intelligenz in so 1-2 Jahren. Und dann kommt aber deutsche Bürokratie und dann sagt die KI auch, Leute, ich habe gefunden, wie wir den Klimawandel lösen können, aber sorry, bei der deutschen Bürokratie, da habe ich einfach, es geht einfach nicht. Es ist noch komplizierter.
Genau. Aber euer Datenschutzgesetz spricht dagegen. Ja gut, dann war's das.
Gut, dann ist es leider. Schade.
Ja, und ich glaube, das ist in Deutschland das große Problem auf jeden Fall.
Ja.
Datenschutz und KI. Ne? Ich glaube, dass die beiden sich so beißen.
Ja, und das sind aber auch so Sachen, Datenschutz ist ja super wichtig und es ist ja cool, dass wir in der EU generell solche Sachen haben. Ich finde, man merkt das gerade bei Apple gerade, weil die EU ja bei Apple gerade richtig viel auf den Tisch raufkackt, im positiven Sinne für uns Verbraucher. Ja. Die sagt, hey, ihr müsst beispielsweise erlauben, dass auf euren Handys auch andere Defaults-App gesetzt werden können. Also Standard-Browser, Standard-Karten und so weiter und so weiter. Ne? Oder hey, ihr müsst es anbieten, einen anderen App-Store zu erlauben. Ne? Die EU macht gerade richtig coole Sachen, was das angeht und wird dafür auch international gefeiert, ne? Wo die Leute sagen, boah, schade, dass wir das hier nicht in den USA haben, was die EU gerade macht, weil die, ich sag mal, Apple-User in der EU, die haben gerade basically geilere Betriebssysteme als alle anderen, weil Apple sich an EU-Richtlinien halten muss und deswegen können EU-User ein bisschen mehr als alle anderen gerade so, bei Apple beispielsweise. Und das ist ja richtig nice. Da sieht man ja, es gibt auch richtig viele positive Aspekte, was sowas angeht. Ne? Wenn irgendwie die EU oder auch Deutschland irgendwie so geile Richtlinien hat, was Datenschutz angeht. Aber gleichzeitig gibt es dann eben auch Aspekte davon, wo wir aufpassen müssen, das nicht alles zu doll zu machen und dann so eine Art Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren.
Aber ich wollte gerade sagen, aber diese Sachen, die du gerade angesprochen hattest, würde die nicht dagegen sprechen, nur eigentlich, dass sie versuchen, dass Apple nicht ein Monopol aufbaut in diesem Bereich und dass sie halt auch der Konkurrenz Raum lassen müssen? Also gar nicht mit Datenschutz, sondern dass...
Ja, du hast beispielsweise, Instagram ist beispielsweise in der EU verpflichtet, ein Abo-Modell zu haben, dass du keine Werbung mehr sehen kannst. Du kannst bei Instagram, kannst du für 10 Euro im Monat das machen, dass du keine Werbung siehst. Das geht nur in den EU.
Okay.
Weil der Datenschutz quasi hier sagt, es darf kein Businessmodell sein, dass deine Daten quasi mit Werbung irgendwie gefüttert werden und umgekehrt und dadurch quasi sich die App monitorisiert. Und deswegen ist das halt möglich.
Okay. Ah, verstehe.
Als Beispiel.
Okay. Cool.
Also von bis so. Und da gibt es echt viele coole Anwendungen, aber viele halt, wo man auch dann eben die Angst hat, so vielleicht könnte das jetzt zu echten Problemen führen bei der KI-Revolution oder keine Ahnung was.
Ja, komplett. Bin ich ganz bei dir.
Mein Lieber, ich würde sagen, das war wie immer ein guter Talk mit dir. Wir haben jetzt hier die 1,5 Stunden grob voll.
Ja. Ja, würde ich auch sagen. Ja. War sehr angenehm. Also richtig geile Themen, schöne Perspektiven.
Wir haben einfach 95% über Videospiele geredet und dann nochmal 10% über deutsche Bürokratie abgeraged.
Ich wollte gerade sagen, es war doch alles enthalten.
Besser geht's nicht. Alles klar, mein Lieber, ich wünsche dir weiterhin einen schönen Sonntag. Wir nehmen das ja auf Sonntag auf. Und eine schöne Woche und wir sehen uns spätestens in 2 Wochen zu einer neuen Folge.
Ja, ich freue mich jetzt schon.
Alles klar. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns gerne, lasst ein Like da. Und wir sehen uns hoffentlich in 2 Wochen, hoffentlich regelmäßiger. Ich weiß, das haben wir schon oft gesagt.
Aber wir müssen uns auch dran halten. Da ist Selbstdisziplin gefragt.
So ist es. Alles klar, mein Lieber. Macht's gut. Bis dann. Vielen, vielen Dank.
Tschüss.